Und klung, erstmal die Gläser auf den Tisch. Herzlich willkommen bei Fehlfarm 29. Jetzt muss ich selber hochscrollen. Das ist 29, oder?
Ja.
Ja, 29. So,
die ja, gibt's letzte... uns noch.
Es gibt uns noch. Oh mein Gott, lebt ja. denn der Alter willst du mir hier noch? Die letzte Ausgabe war im November 2021. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber Dinge ändern sich. Aber eins ändert sich nicht, der Fehlfarm-Podcast. Wir reden über Kunst und trinken Wein. Genau. Und wir sind immer noch dieselben Leute. Ich bin Anke und links von mir sitzt...
der Felix. Hallo, und links von mir sitzt
der Florian.
Jo, passt. Wir haben uns zwei Ausstellungen angeguckt und trinken wie immer aus liebevoll verklebten Weinflaschen. Die Ausstellung, wir waren im Münchner Stadtmuseum für eine Ausstellung, die zusammen mit der Sammlung Götz konzipiert wurde. Kein Puppenheim, alte Rollenspiele und neue Menschenbilder. Die Ausstellung läuft noch bis zum 7. Januar 2024. Und danach waren wir in der Pinakothek der Moderne, wo die Ausstellung noch bis zum 24. September läuft. Nur noch Fotoausstellungen Friedrich Seidenstücker leben in der Stadt. Zum Wein, wie ich eben gesagt habe, wir wollten eigentlich irgendwann Ende 21 nochmal aufnehmen. Und dafür hatten wir auch schon den Wein gekauft, nämlich Rotwein von der A. Wir haben, wie viele von euch vermutlich auch, kistenweise Flutwein gekauft. Und drei Flaschen stehen heute hier auf dem Tisch. Und den ersten kosten wir jetzt gleich mal. Weil warm. Yay, Rotwein bei 30 Grad. Wuhu. Okay, oh Gott.
Hui.
Ja.
Das.
Der kommt schon mal gut. Der ist jetzt tiefer, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Der ist so nett, flauschig, kirschsaftig und.
Aber hat schon so einen leicht braunen Ton, oder?
Der steht ja auch seit 2 Jahren rum.
Ja, okay. Ja.
Sehr, sehr tiefes Brot. Sehr dicht.
Ist dann so ein bisschen säuerlicher, als ich gedacht habe. Aber vielleicht habe ich auch noch Zitrus von unserem Festmahl eben im Mund, ich weiß nicht.
Ich finde es erstaunlich, weil das sehr kirschig, wahnsinnig kirschig daherkommt von der Nase her. Mhm. Fast schon so einen leichten Cognac-Ton.
Vielleicht ist das, was ich mit Zitrus meine, so bescheuert das jetzt klingt.
Und, ja. Und dann im Mund ist aber dann irgendwie...
Also ist relativ schnell weg, aber ich finde, der bringt eine Menge, also der Mund ist erstmal schön voll und dann ist auf einmal wieder ganz leer.
Ja.
Ja, aber so irgendwas, irgendwas von so leicht, irgendwas von eingelegten Früchten, glaube ich, was du mit Cognac meinst. Ich habe das Gefühl, so von eingelegten Früchten und dann noch so ein bisschen hinten raus irgendwas, was nennt man es Gerbstoffe, irgendwas leicht Herbes, was da noch kommt.
Ich bin immer noch bei Zitrus, keine Ahnung.
Also es ist was Säuerliches am Ende raus.
Ja, genau.
Oder ich weiß nicht, ob sich das jetzt auch mit den Gewürzen vom Essen vermischt. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass so was leicht Herbes kommt. Also
jetzt
vielleicht,
bin ich wieder schuld.
Dann vielleicht ist es das, was ihr mit säuerlich meint. Aber da kommt noch irgendwas, was jetzt nicht so fruchtig rund ist, sondern...
Aber jetzt, wo er im Magen angekommen ist, macht er sehr viel warm.
Ja.
Also, was auch.
Also ich finde, aber er ist fein.
Ja.
Ist das wirklich fein? Ja.
Also auf jeden Fall also elegant. Es hat eine gewisse elegant, aber einen guten Körper, also gute Präsenz.
Ich war da jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich dachte, jetzt kommen irgendwie so leichte Rotweine. Aber na gut. Dann gehen wir mal schwer rein.
Das wäre vielleicht dann im Dezember 2021 gescheiter gewesen.
Ja, genau.
Rotwein. Na gut.
Gut, erster Wein, sehr schön. Dann erste Ausstellung. Die erste Ausstellung heißt Kein Puppenheim, alte Rollenspiele und neue Menschenbilder. Das K bei Kein Puppenheim steht in Klammern. Man kann den Titel also auch Ein Puppenheim lesen, was natürlich sich auf Ibsen zitiert. Und das sagt natürlich auch die Website des Stadtmuseums, die ich mal zitiere. Der Titel der Ausstellung verweist einerseits auf das Theaterstück Nora, ein Puppenheim von Henrik Ibsen, in dem die Titelheldin ihr in Anführungsstrichen Puppendasein in der Ehe verlässt. Andererseits auf die Dekonstruktion der heimeligen und scheinbar beschaulichen Welt des Puppenhauses. Denn es begeistern sich nicht nur Kinder für Puppen, sondern auch Erwachsene, denen sie als Sammelobjekte, Kinderersatz, Kultgegenstand, Fetisch oder Sexobjekt dienen. Damit ist dann, glaube ich, auch die Bandbreite dieser Ausstellung schon ganz gut umschrieben. Ein zweites Zitat habe ich noch. Puppen faszinieren nicht nur als figürliche Nachbildung des Menschen, sondern auch als Verkörperung geheimer Wünsche, Ängste und Begierden. So werden sie zum Spiegel der Gesellschaft und ihrer vielfältigen Rollenbilder in Geschichte und Gegenwart. Ich fand, das war ein sehr schönes Zitat. Die Sammlung Puppentheater-Schaustellerei des Münchner Stadtmuseums ist mit Marionetten, Puppen, Bühnen, Nachlässen, Prozenien, Dekorationsobjekte, Kleidung etc. eine der weltweit größten. Das wusste ich nicht, das habe ich auch von der Webseite gelernt. Und sie war die letzten 30 Jahre als historische Dauerausstellung zu sehen. Jetzt werden einzelne Stücke mit zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung Götz gemeinsam gezeigt, was ich persönlich sehr spannend fand. Und damit eröffne ich die große Diskussion am Tisch. Mm.
Ja, spannend. Es war wirklich spannend. Also ich finde vor allem unheimlich dicht auch. Also schon der erste, ich möchte es als Raum mal bezeichnen, wenn man reinkommt, begrüßt wird man von einem Werk von Ulrike Ottinger begrüßt, wo man durch einen Vorhang schreiten muss, wo dann auch ein Video drauf projiziert wird, wo dann eben auch ein Vorhang aufgeht. Und der Raum ist unheimlich, unheimlich dicht. Mhm. Also ich glaube, wir könnten, was wir da tun würden, aber wir könnten, glaube ich, schon eine halbe Stunde über den ersten Raum, glaube ich, sprechen, weil so viel zu sehen ist.
Ich glaube, genau das hat Felix mir als SMS geschrieben, als er im ersten Raum war, und so ging es mir auch eben. Da ist schon so viel. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, und also ich denke, dann geht es weiter sozusagen auf der rechten Seite, glaube ich, mit eher, wie soll ich sagen, so traditionellen Darstellungen von August Sander über andere Fotografinnen und Fotografen. Und auf der linken Seite sieht man ein Werk von Florian Freier, der, oder eigentlich, glaube ich, sind es nicht sogar zwei? Mhm. Sind zwei Werke von Florian Freier. Einmal sozusagen eine Reihe von biometrischen Puppenbildern, kann man das so sagen, wo dann sozusagen eine KI-Software sich diese Puppengesichter anschaut und dann versucht zu beurteilen, wie schaut denn die Person fröhlich, traurig, was für eine, in Anführungszeichen, Rasse, Anführungszeichen, Ende hat denn diese Puppe und wie schätzt denn so eine Software quasi, so, die auch für Sicherheitssysteme eingesetzt wird, den Gesichtsausdruck ein, also als bedrohlich, weniger bedrohlich, wie auch immer. Und das fand ich eigentlich auch super spannend, weil das ist, glaube ich, die Welt, in der wir leben, schon leider. Also wo sozusagen Software, die eine Objektivität vortäuscht, Ergebnisse rauswirft, wo, glaube ich, keiner so genau weiß, wie man da jetzt zu dem Ergebnis kommt. Aber das Ergebnis ist aber häufig falsch. Ja,
ich hatte mir da auch notiert, KI ist ein Idiot und Rassist. Weil ich meine, wir reden hier von Holzköpfchen. Wir reden hier von kleinen Marionettenpüppchen. Ja. Und an jedem Bild steht eben dran, das ist eine weibliche Person, die ist 38 und sie lächelt. Und man steht davor und denkt sich, nein, ist es nicht, du Depp. Ja, also es ist so simpel. Der Effekt ist einfach so simpel und so großartig.
Ja, und wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist es ja quasi, ich glaube, das ist ja auch eine Arbeit, die beauftragt wurde für diese Ausstellung. Das ist ja von 2023. Und vor allem sind in diesem selben Raum ist ja ein großer Schaukasten mit Marionettenköpfen. Und ja, mein Verständnis war, dass es eben die von dem Künstler verarbeiteten, also betrachteten Köpfe eben aus diesem Marionettenkasten stammen, also aus der Sammlung des Stadtmuseums, aus der Puppentheatersammlung. Und ich fand allein schon diesen Schaukasten sehr erschreckend, ehrlich gesagt, wenn man bedenkt, ich glaube, vom 19. Jahrhundert bis heute sind die Puppenköpfe gesammelt oder vielleicht teilweise sogar spätestens 18. Jahrhundert. Ich fand es halt einfach erschreckend, also diese Stereotypen, die man wiedererkennt, mit denen man ehrlich gesagt auch in der eigenen Kinderliteratur aufgewachsen ist, also wie Leute dargestellt wurden. Und wenn man das jetzt eben von heute betrachtet, fand ich das jetzt eben da, allein schon da quasi die Fotografie, diese Porträts, diese Menschenbilder mit diesen Köpfen gegenüberzustellen. Allein der erste Raum hat schon unglaubliche Dichte und selbst für mich schon eigentlich ein Maßstab, worauf man sich jetzt eigentlich, also was sich die KuratorInnen halt wirklich überlegt haben und selbst schon mal einfach zeigt schon mal eine Tiefe der Auseinandersetzung, die sich dann später auch immer wieder bestätigt. Aber wie gesagt, ich fand es super erschreckend, wie billig und wie schlimm und wie albern diese Stereotype sind und wie sehr man die man eigentlich mal verinnerlicht hatte. Und wenn man bedenkt, wie man das dann für sich selber auch in den letzten Jahren dann innerlich hat aufbrechen müssen, nicht in solche Dinge wieder zu verfallen. Und allein eben das, ich fand jetzt auch bei den Fotoarbeiten, fand ich es ganz spannend, wie sie auch die Repräsentation versucht haben. Also mir ist aufgefallen, eben bei August Sandner gibt es zum Beispiel ein Bild, was ich von ihm kannte, von Lumpenball, also aus dem Kölner Fasching. Entschuldigung, sagt man der Karneval. aus dem Kölner Karneval, Lumpenball, eben von einem Maler, glaube ich, der sich einfach eben als Frau verkleidet hat. Was aber da schon wieder eben schon wieder auf Bezug auf Geschlechtsidentitäten, auch das Bild von Gillian Waring, sich selber als Claude Cahun.
Das war großartig,
ja,
das
habe ich gehört. Einfach Claude Cahun, französische Fotografin, die aber auch sowohl eben eine doppelte Gender-Identität eben, gelegt wird, also wenn man das so will. Ja.
Da sind so viele Ebenen in diesem einen Foto drin.
Genau. Und dann auch ein Bild von einer russischen Fotografin, ich glaube russischen Fotografin, von Trisomie?
Trisomie 21
nehme ich an. Die Person wohl ganz klar liest, aber auch eben diese unterschiedlichen, also Menschen, Bilder, also wie sie wirklich auch versucht haben, aus den Fotografiesammlungen, sowohl der Sammlung Götz als auch dem Stadtmuseum, da wirklich eine diverse Wand von Menschen auch darzustellen und das dann gegenüber mit diesen Stereotypen.
Ich möchte jetzt eine kleine Ehrenrettung für die 400 Köpfe da machen. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Das wollte ich vorhin noch sagen. Es sind rund 500 Werke zu sehen von mehr als 50 KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen. Das wollte ich kurz noch erwähnen. Diese Vitrine mit den ganzen einzelnen Marionettenköpfen fand ich teilweise super detailliert und jetzt nicht nur Klischee und rassistisch, sondern, also war zum Beispiel ein Kopf, den ich super spannend fand, von so einem jungen Mann, der so ein bisschen Clark Gable-Bärtchen hat, der einen total snobistischen Gesichtsausdruck gehabt. Das ist vermutlich das Klischee eines jungen Mannes, der snobistisch ausgelegt, aber den fand ich jetzt erstaunlich detailliert und liebevoll dargestellt. Und irgendwie drei Reihen runter ist dann was ich als in Anführungsstrichen alte Frau identifiziert habe. Also lange Wimpern, was für mich auch weiblich hindeutet, weiblich gelesen. Eine riesige Nase, da kann man jetzt auch überlegen, ist da Antisemitismus drin? Ja, nein, weiß ich nicht, konnte ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Zahnlücken und sie hat halt ein Kopftuch. Was ich jetzt, glaube ich, nicht als Muslima gelesen habe, sondern eben einfach alte Frau. Und die war dann natürlich das totale Klischee. Aber ich fand, es waren nicht alle Puppen schrecklich.
Ich glaube, der Punkt ist doch, dass wir so gleich eigentlich reinlesen. Also eigentlich sozusagen, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, die Köpfe oder die Puppenköpfe an sich waren, glaube ich, vielleicht bis auf Einzelfälle nicht rassistisch. Aber aber was man damit macht oder was man damit gemacht hat sozusagen, geht dann wahrscheinlich in die Richtung, dass man dann sozusagen diese Köpfe in der Form einsetzt, dass halt Stereotype dann abgebildet oder repräsentiert oder wie auch immer werden. Ich glaube, das ist so ein Stück weit der Punkt, dass wir gleich die entsprechende Nutzung ein Stück weit reininterpretieren und die Nutzung gab es ja dann auch.
Aber das meine ich ja, die gab es ja auch noch in unserer Jugend.
Natürlich.
Auf eine gewisse Weise. Also deswegen, aber das ist jetzt.
Deshalb wissen wir das ja auch sozusagen.
Das ist aber auch noch nicht alles so lange her, dass es so eingesetzt wurde. Also aber das muss man dann halt auch einfach mal eben. Wie gesagt, es geht ja auch nicht um den ganzen Kasten. Was ich nur sagen wollte, ich fand es einfach, es war von vornherein sehr klar, dass sie eben gerade in den Fotografiearbeiten versucht haben, eben sehr divers zu arbeiten und wirklich eine gute Repräsentation auch bekommen, also der von dem Fotografen The Educator, Fotoarbeiten, die er in Mali gemacht hat, von 1940 bis 1960, glaube ich.
Das war, glaube ich, von 52 bis 55, genau, das hatte ich mir auch notiert.
Genau, und also einfach die, wie gesagt, ganz klar der Versuch erkennbar, wirklich eine breite Repräsentation zu schaffen. Und gilt eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad für die Puppenköpfe. Ich meine, ganz unten zum Beispiel fand ich total, also wo man bei den Karikaturen waren, also wo offene Karikaturen waren, also auch diese fast abstrakten, diese drei hier unten, die da ganz unten waren, wo so diese fast abstrakten, da war ich wirklich begeistert eigentlich.
So ein Emoji quasi.
Ja, so Gesichter, die man teilweise auch aus irgendwelchen alten Cartoons kennt. So
ja, bisschen. Ich hatte mir auch notiert, manche sahen aus wie von Kindern gemalt oder aus Ton zusammengebatscht, keine Ahnung.
Nein, also das ist schon nicht, also nicht alle 400 Köpfe sind jetzt so, aber wie gesagt, ich fand es trotzdem erschreckend, wie viele davon, wie schnell man dann merkt, was, also, was ihr gesagt habt. Das ist jetzt der Kopf per se, ist jetzt vielleicht nicht diskriminierend, aber man genau weiß, wie er eingesetzt wurde. Also das fand
aber,
ich dann.
Aber es ist schon spannend, dass man nur anhand von einem Kopf, ohne jede Kleidung, ohne jedes Bühnenbild im Hintergrund, man hat bei einigen, wusste man, was man vor sich hat. Mhm. Das ist schon toll. Außerdem möchte ich kurz erwähnen, dass der Konditor von Sander im ersten Raum hing und ich freue mich immer, wenn ich den Konditor von Sander sehe. Den finde ich super. Da sind wir bei divers. Ein dicker Mensch. Sehr schön.
Wobei, ich finde ja, der Konditor, ich kämpfe ja immer ein bisschen mit dem Konditor, weil ich finde, nein, ich mag ihn natürlich auch.
Natürlich.
Ich habe ja auch den, ich freue mich ja jedes Mal, ich habe ja daheim auch den Bildband, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe am Bildband, denke mir, ja, August Sander im Schrank. Bisschen was richtig gemacht.
Genau.
Nein, aber ich denke immer, wenn ich den Konditor sehe, denke ich immer eigentlich an einen Metzger irgendwie.
Ja. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, du hast bestimmt die NSDAP gewählt. Keine Ahnung. Weil das denke ich manchmal bei ihm, ehrlich gesagt.
Oh, ja.
Ja. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich es kaputt gemacht.
Can't be unseen.
Okay, sorry.
Naja, wobei... wobei auch das ja spannend ist, weil... wie ich aus dem Begleiter entnommen habe, die Sammlung, die Puppentheater- und Schaustellereisammlung des Stadtmuseums quasi auf die 1940er Jahre zurückgeht. Also
really?
Als offensichtlich als Ableger des Theatermuseums dann zur eigenständigen Sammlung geworden, 1940 insofern.
So this is why we can't have nice things.
Ja.
Hast du gerade das Heft erwähnt? Weil vielleicht sollen wir das Heft erwähnen.
Was das Heft ist super.
Das Heft ist großartig.
Ja.
Also zur Ausstellung gibt es ein, wer hätte es gedacht, ein Heft. Ich gucke gerade 48 Seiten, wenn ich mich nicht verzähle. Das hat man die ganze Zeit in der Hand beim Rumgehen. Deswegen sind auch an den Schaustücken, wollte ich jetzt sagen, Kunstwerken ist das Wort, nicht so viel Text, was ich ganz angenehm fand. Andererseits muss ich auch, das ist eine kleine Kritik, ich ahne, warum es so dunkel in der Ausstellung ist, weil halt alles uraltes Zeug ist, nicht alles, aber vieles. Aber meine Güte, ist das teilweise dunkel, ne? Also ich musste teilweise wirklich vor Schaukästen gehen, wo es ein bisschen heller war, damit ich Text lesen konnte. Oder ich habe halt mit meiner Handy-Taschenlampe teilweise die Bildtexte entziffert. Aber gut, was tut man hier alles für die Kunst? Wir reden jetzt, glaube ich, seit 15 Minuten über Raum 1, kann das sein?
Es gibt ja auch QR-Codes auf dem Boden, die ich mir erst im Nachhinein dann zusammengeklickt habe irgendwie.
Genau, es gibt die App von der Sammlung Götz, genau.
Genau.
Ja. War okay.
Okay, finde ich, ja.
Also, konnte ich auch zu Hause nochmal anmachen. Also es geht nicht nur vor Ort, natürlich.
Ja, absolut. Also finde ich vor Ort ein bisschen anstrengend, aber wer das braucht, dann warum nicht? Also,
auch vor allen Dingen, weil bei mir draußen der Schild hängt, Entschuldigung, das WLAN geht gerade nicht. Und ich so, ja, okay. Gut, ein kleiner Minuspunkt. Okay, vielleicht mal Raum 2, Puppenheim. Wir reden seit 17 Minuten. Wow, okay. Oh mein Gott, wir haben ja auch nur noch 48 Minuten.
Also für mich so der ich wollte eigentlich, als ich so mir so ein bisschen Gedanken über die Ausstellung gemacht habe, wollte ich sagen, so ein bisschen der heimliche Star, aber eigentlich ist nicht der heimliche Star der Ausstellung, ist doch eigentlich Laurie Simmons, oder?
Die
bespielt ja alles.
Da, genau.
Ja, die bespielt ja alles, ja. Vorne, das, also, das.
Gut, hat jetzt vermutlich auch mit der Sammlung Götz zu tun, dass sie viele Positionen hat. Ich muss ganz ehrlich zugeben, zum Beispiel jetzt, wo wir bei Puppenheim sind, ich hatte erst die Fotos von Laurie Simmons gesehen und mir ist erst quasi, als ich ins Heft geguckt habe, klar geworden, dass dieses eine Puppenhaus, dieses Kaleidoscope-Haus, dass sie das auch entworfen hat und dass es auch in den Handel gelangt ist.
Das war der Versuch der Überleitung.
Erst dachte ich, cool, die haben ja das Puppenhaus, was sie für ihre Fotoarbeiten benutzt hat, haben sie ja auch eingestellt. Mhm. Was für eine gute Idee. Ja. Und dann irgendwie so 10 Minuten später, als es durch den Raum durch war, war mir dann erst klar, dass es ja überhaupt alles von ihr war. Und das fand ich einfach ein super spannendes, also auch ich glaube, das hätten wir gerne als Spielzeug gehabt.
Ich fand da generell diesen Gegensatz, also der Raum in der Mitte steht halt in Puppenhaus von 1870, genau.
Die Gegenüberstellung ist super, ja.
Die Gegenüberstellung. Und im Wandtext wird eben gesagt, das wusste ich auch noch nicht, anfangs dienten Puppenhäuser nicht als Kinderspielzeug, sondern waren kleine Kunstwerke, um den eigenen Reichtum zu repräsentieren. Nice. Und nebenan in einer Vitrine sind noch einzelne Gegenstände aus einem Puppenhaus von 1908, glaube ich, genau. Und das fand ich super spannend. Also dicke Bücher, Gardinen, es gab einen Kamin, es gab ein Telefon, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder zumindest eine Sprechanlage, vielleicht innerhalb des Hauses, weiß ich nicht. Und einen Schreibtisch mit Zeug drauf. Also es war so dermaßen groß, bürgerlich und natürlich Reichtum. Das fand ich sehr spannend. Und daneben dann eben dieses Plastik-Kaleidoskophaus in super psychedelischen Farben mit Glaswänden und halt Nachbildungen von zeitgenössischer Kunst an der Wand. Aber im Prinzip dasselbe. Also ich meine, Kunst an der Wand hing 1908 auch schon.
Ja.
Großartig.
Also ich fand das... Und dann toppt man es ja, setzt man ja eigentlich noch eins drauf, dass man so, sozusagen das 1870er Puppenhaus nimmt und macht dann da noch eine Installation rein. Ja. Das fand ich großartig. Ja, die ist fand super. Ich wirklich überragend.
Genau, also was haben wir denn? Thünay Önder, genau.
Ja.
Also mir ist jetzt nur dieses Room of One's Own aufgefallen, also Virginia Woolf, das Zitat, also in dem Puppenhaus, sie zitiert, glaube ich, auch Margarete Stokowski, das fand ich genau. Sehr schön, das ja. Ist irgendwie, die ja. Sie halt in ihrem untenrum frei, glaube ich, war das
ja, Buch, genau, dass sie kein
Kinderzimmer hat. Genau, dass sie kein eigenes Zimmer hat, ihre Brüder hatten eigene Zimmer und sie halt nicht und ich glaube, der Satz war irgendwie so, jeder Penis hat sein eigenes Zimmer oder so ähnlich.
Es gibt einen Penis pro Zimmer, nee, ein Zimmer pro Penis, ein Zimmer pro
Penis. Das genaue Zitat, das Zitat da vorne drauf. Natürlich gibt es keine offizielle Regel in der Familie, dass man pro Penis ein Zimmer kriegt.
Ah, genau, ja. Sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Aber da war ich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, dass man jetzt Frau Stokowski plötzlich im Museum sieht. Wunderbar.
Ja.
Was ich in dem Raum am tollsten fand, war Herlinde Kölbel.
Ist gruselig.
Ja, eine große, ja, okay, aber es ist tolles, ja.
Ja, nee, sagen wir mal so, ist natürlich groß,
toll,
aber mich hat es wirklich...
Die hat mich auch ein bisschen umgehauen. Also es sind drei kleine Schwarz-Weiß-Fotos. Mehr ist es nicht aus ihrer Serie Das deutsche Wohnzimmer von 1980, glaube ich, war das.
Ja.
Genau, und es hängt halt einmal... Hast du es fotografiert?
Ja.
Genau, es gibt also einmal eine Frau, die... Gib mir mal das Zitat von der obersten Frau, bitte.
Genau, also das Bild heißt Monika E., 26, Hausfrau, also das Bild von 1987. Zitat, ich habe mein Kind nicht abtreiben lassen, weil ich endlich etwas haben wollte, das mir gehört.
Genau, also man sieht halt eine Frau in der Küche mit einem Baby auf dem Arm, wenn ich mich richtig erinnere, und halt ein kleines Kind noch daneben. Mhm. Und eben dieses Zitat, so damit ich endlich was Eigenes habe. Das, das, was mich völlig fertig gemacht hat, war das Ehepaar, das untere Ehepaar. Also das Bild ist halt, man sieht eine Wohnzimmerschrankwand und einen Sessel davor und ein Sofa. Und ich glaube, der Mann sitzt im Sessel und die Frau auf dem Sofa. Und das Zitat dazu lautet...
Genau, also Bildtitel Alois W., 55 Kranführer, Katharina W., 52 Hausfrau, das Bild ist von 1980. Das Zitat ist, wir haben uns selbst ein Haus gebaut, damit wir ein Heim haben. Und dass wir sagen können, wir haben es geschafft. Wir sind noch nie in Urlaub gefahren. Früher mussten wir am Haus arbeiten. Jetzt wollen wir endlich genießen, was wir uns erarbeitet haben.
Und nichts in diesem Bild sagt, wir genießen jetzt unser Leben. Das ist eine dunkle Gruft und man weiß jetzt schon, dass die Enkelkinder diese Schrankwand als erstes auf den Sperrmüll schmeißen. Das ist eine Lebensleistung, die jetzt schon vergangen ist. Und dieses Bild bricht einem echt das Herz. Also, das
ist echt Wahnsinn.
Großartig. Echt Wahnsinn. Also, Entschuldigung, großartig, aber halt...
Nein, aber da ist dann da ist im Prinzip das mittlere Bild ist fast schon harmlos, ja, das sind so...
Ja.
Ja, wie eine Studenten-WG.
Ja, genau.
Eigentlich genau, eine Studenten-WG und da... Doch, die haben auch ein Zitat, genau, hier, das heißt Thomas T., 26, Journalist, Postbote, Irmi P., 33, Studentin, Sabine B., 29, Diplom-Soziologin, arbeitslos... Monika H., 28, Magistra der Philosophie. Michael M., 34, Volksschullehrer, arbeitslos. Achim von P., 30, Theatermaler. Zitat, was die Leute über uns denken und reden, ist uns gleichgültig.
Und das ist so eine fette Lüge.
Ja, ja.
Deswegen, also alle diese drei Bilder sagen irgendwie, die tragen alle so eine Monstranz vor sich her.
Alle drei lügen sich an.
Und man steht davor und, oh Gott, großartig.
Ja. Aber das hat mich echt, das hat mich schon ein bisschen getroffen.
Ja, es ruiniert so ein bisschen den Tag.
Ja.
Naja, sie ist alte Ehepaar, hat mir schon ein bisschen weggetan. Also das war wirklich das Bild, was mich so ein bisschen fertig gemacht hat. Eben einfach zu wissen, so, das ist jetzt die Lebensleistung. Wir sind nie in Urlaub gefahren, wir haben uns alles versagt und jetzt sitzen wir vor dieser verdammten Schrankwand und das war's. Wir sitzen jetzt vor dieser verdammten Schrankwand.
Herlinde Kölbel, das steht auch im Begleitheft, sagt ja selber über diese Serie Das deutsche Wohnzimmer. Jetzt sagt sie, Zitat, die Räume sind ein Spiegel der Menschen. Man spürt, ob sich jemand wohlfühlt im Raum, ob es sein Territorium ist. Deshalb sollten diese Menschen sich selbst zeigen. Ich wollte sie nicht dirigieren wie ein Regisseur seine Schauspieler. Ja. Und trotzdem, obwohl die Menschen sich quasi selber positionieren sich trotzdem irgendwie, Anführungszeichen, repräsentativ. Also sie positionieren sich schon so, weil sie was darstellen wollen. Und trotzdem, wie gesagt, das ist wirklich ernüchternd. Also in dem Sinne auch, also das ist vielleicht auch wirklich dann alle, die früher war alles besser. Also der Mief in der Bundesrepublik war schon ganz schön miefig. Kann man so sagen.
Das sind schon harte BRD, weiß.
Ja.
Ja. spannend, wollte ich jetzt nur in diesem Raum auch noch erwähnen, weil ich den Fotografen gerne auch mag, Roger Ballen, den Schaukasten mit den Fotografien von Roger Ballen und dem einfach diesen Puppenschulzimmer und dann diese einfach etwas ernüchternden Schwarz-Weiß-Fotografien von Roger Ballen. Ich weiß nicht, ob man das anders als ernüchternd beschreiben kann. Und dann diese leeren Schulbänke und dann diese Vorstellung, wie ernüchternd halt auch so eine Schulzeit sein kann oder sein konnte, weiß ich. Das hat ich irgendwie so aus diesem Kasten mit rausgenommen. Fand ich schon ziemlich...
Ich fand dann nach dem zweiten Raum wurde es ein bisschen kompliziert, weil ich nicht genau wusste, wo ich jetzt lang soll.
Also ich war beim Pfeil, glaube ich, nach links.
Ah,
ja.
Da bin ich, glaube ich, aus Versehen in die falsche Richtung gelatscht, genau. Also genau, nach links, wenn man nach links geht, kommen die Schreie von Nathalie Djurberg, die man durch die ganze Ausstellung hört, was mich wahnsinnig gemacht hat. Die Videoarbeit.
Das war doch... Da wird doch gerätselt, ob das...
Ja, also wir sind erstmal, glaube ich, links.
Genau.
Da
kommt wieder Laurie Simmons.
Laurie Simmons.
Music of Regret, oder?
Diese Ecke mit der Werkstatt.
Die Ecke mit der Werkstatt. Die Werkstatt fand ich super.
Ja.
Also eine Puppenbauerwerkstatt von Walter Oberholzer, der über 1700 Figuren geschaffen hat, wenn ich das Heftchen richtig zitiere. So, der ist 1980 gestorben und daraufhin hat das Stadtmuseum seine ganze Werkstatt erworben. Und das ist natürlich ein super schönes Schaustück. Und daneben läuft ein 40-minütiger Film, den ich mir nicht angeguckt habe. Also ich habe Meryl Streep wiedererkannt und eine Bauchrednerpuppe und dann dachte ich, ja okay, reicht. Also ich glaube, ich habe es 5 Minuten geguckt.
Ja, aber es geht auch nicht. Also es ist gerade bei Videoarbeiten und Videokunst, also wenn die so lange ist, das kann man sich im Museum selten die Zeit nehmen. Aber ich denke, so ein bisschen dann ein Gespür dafür bekommen, dass es dass ja einfach Laurie Simmons fotografische Arbeiten und anderen Arbeiten in einer anderen
in dem Form Raum fand ich, Entschuldigung.
Einfach nochmal, dass sie die einfach nochmal weiterverarbeitet.
Ich fand es bemerkenswert, dass sozusagen, also Laurie Simmons, die ich bis dahin nicht kannte, offensichtlich geschafft hat, im Jahr 2005-2006 da Meryl Streep zu gewinnen für die Arbeit. Wahnsinn eigentlich. Und auch formal war das ja eine super Arbeit, glaube ich. Ich habe es aber auch nur vielleicht 10, 15 Minuten geschaut.
Also ich habe irgendwie den Ausschnitt, wo sie eben in Hawaii, also die Puppe trägt ein Hawaii-Hemd und sie liegen irgendwie am Strand und Meryl Streep singt und dann saß sie noch in irgendeinem Restaurant und fertig. Mehr habe ich ja nicht mehr gesehen. Aber ja, eben, wie kriegt man Meryl Streep dazu? Hey, guck mal, hier ist eine Bauchrednerpuppe und hier sind 40 Minuten Film.
Genau, weil, weißt du, wenn das statt Meryl Streep Björk gewesen wäre, hätte jeder gesagt, ja klar.
Ja,
ja klar, Björk. Wer sonst?
In dem Raum fand ich noch die Arbeit von Lucy McKenna, habe ich es richtig notiert? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Und die steht leider nicht im Heft. Manchmal fehlen da Namen, oder? Ich habe sie nicht gefunden. Sie hat ein Plattencover gestaltet. Und in dem Raum waren eben auch noch so alte Püppchen zum Ausschneiden, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann jetzt meine eigene Schrift nicht mehr lesen, das ist peinlich. Also da habe ich mir einfach nur notiert, eben was aus dem Bilderausschneidebogen dann wird, nämlich ein Cover, das du aufklappen kannst. Also ich fand einfach diese verschiedenen Medienarten gegenübergestellt spannend. Aber vielleicht ziehe ich jetzt gerade Schrott und wir machen einfach weiter.
Ich fand ohnehin sozusagen diese Zusammenstellung und die Gegenüberstellung von verschiedenen Sachen hat mich dann an einem Punkt so ein Stück weit an die Ausstellung der Ehrestiftung erinnert. Da bei der Ehrestiftung ist natürlich Wissenschaft und Kunst, ja, und hier ist halt was anderes, aber sozusagen dass man quasi was, gut, vielleicht rede ich jetzt schon, aber sozusagen, nein, aber hier haben wir irgendwie ein Stück weit die Puppe als Kulturgut und als Plastik und als was es alles darstellen kann auf der einen Seite und dann quasi Kunst, die sich in irgendeiner Form damit auseinandersetzt. Das fand ich schon so einen ähnlichen Ansatz.
Aber auch da an der Stelle ist der Übergang fließend. Zum Beispiel habe ich dieses eine singende oder sprechende Grammophon, was ja auf sich eine Marionette war, da, was ja links von diesem, was da neben der Werkstatt an der Ecke war, habe ich gedacht, ja, ja, klar, das ist definitiv ein Kunstwerk, aber es war halt einfach echt eine Marionette für irgendein, aus den 50er Jahren, für irgendein Stück. Also einfach so ein Grammophon mit so einem Gesicht im Trichter.
Ah, okay.
Und ich dachte mir so, ja, klar, ist ein Kunstwerk, irgendwie so, hat sich irgendwie so, dachte so, pff, okay, aber es war einfach eine Marionette für irgendwie so ein Kabarett-Marionettentheater oder so. Und so ich dachte mir so.
Reverse-Fettecken-Phänomen.
Ja. Also, aber damit ist es interessant, also das ist eben der Punkt, dass eben an manchen Stellen wirklich Kunst und Kunsthandwerk eben sich die Übergänge fließend sind und dass man halt selbst eben als sag mal, erfahrene Gucker halt da sich ins Boxhorn jagen lässt, das fand ich schon gut, dass man auch mal wieder die eigenen Grenzen so zu spüren zu bekommen. Apropos spüren, wie wär's denn mit dem zweiten Wein?
Ja, aber also Applaus für den zweiten Wein.
Ja, aber echte Überleitung. Der riecht süß.
Uff.
Also, okay. Also sympathisch süß.
Ja, der hat aber was.
Und rauchig gleichzeitig. Huh? What? Vielleicht ist er auch schon so lange im Gras. Es ist 35 Grad hier, glaube ich. Ich trinke ihn jetzt.
Also er riecht jetzt irgendwie sperrig.
Aber was leicht cremiges, milchiges?
Vielleicht meinte ich das mit rauchig süß. Stimmt auch, aber im Mund ist er deutlich cremiger als der erste.
Mhm.
Oh. Mhm. Wer das echte mit Alkohol? Interesting.
Was ich finde, was beide Weine so ein bisschen vereint, dass sie am Anfang von der Nase her so daherkommen, als hätten sie irgendwie Fehltöne, hat aber keiner von beiden. Die machen halt dann nur was komplett anderes irgendwie. Der ist so ein bisschen, vielleicht lag der auch schon zu lange, das weiß ich nicht, der riecht so ein bisschen, weiß ich nicht. Na, was riecht er denn?
Nee, glaube ich auch nicht. Ne? Ich finde ihn sehr sympathisch.
Also, ich glaube nicht, dass die Weine in den letzten knapp 2 Jahren bei uns falsch gelegen sind. Also, nee, das glaube ich wirklich nicht.
Nee.
Aber ich finde, hinten raus hat er dann was Würziges, wenn nicht sogar Pfeffriges.
Ich bleibe bei rauchig, aber ansonsten habe ich echt Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen.
Also, das Rauchige ist das, was ich riechen kann. Und dann hinten raus.
Er ist halt irgendwie nicht so klar wie der erste. Ich finde, der erste ist irgendwie
ziemlich
sehr,
direkt.
Sehr straight, genau, direkt ist ein gutes Wort, genau. Und der zweite ist so, ja, auch, ich guck mal rein. Ja, mal sehen, vielleicht. Ups. Also
interessant.
Beide nett.
Beide gut, ja, beide gut.
Genau. Ach, ein schönes Thema. Danke, Arwein.
Ja, dann. Also beim ersten bleibt wirklich im Vergleich auch, also straight, aber auch eine gewisse Leichtigkeit. Obwohl er eben auch dann gut präsent ist und lang präsent bleibt, aber vom Körper nicht so mächtig rein. Also er stellt sich nicht so mächtig rein wie jetzt der zweite. Ich habe jetzt gerade nochmal einen Vergleichsschluck genommen.
Aber ich finde jetzt, ich habe jetzt auch gerade nochmal den 1er Wein. Ich finde der 1er, vielleicht ist jetzt auch besser noch, weil er länger im Glas war, oder 1er?
Wobei, die sind ja alle ungefähr gleich lang im Glas. Also,
ja,
deswegen so,
also mächtig finde ich den zweiten jetzt überhaupt nicht.
Nein, ich finde, nicht, ich will beschreiben, aber so irgendwie vom Mundgefühl einfach dieses manchmal mit dem Milchigen, da kommt da so ein Wuff rein, also nicht im Geschmack mächtig, aber sondern so.
Ich meine, die sind natürlich gleich lang im Glas, aber als ich den Einsatz erst getrunken habe, war er noch nicht gleich lang im Glas. Er war auch gleich lang im Glas, aber kürzer, egal.
Ich meine, wenn man den Nasenschluck trinkt, mit dem milchig-fruchtigen, der hat schon gefühlt so, ich meine, das Gefühl, der kleidet den Gaumen halt viel mehr aus als jetzt der erste.
Ja, das stimmt.
Aber das meine ich halt mit, ja, ich weiß nicht, ob mächtig das richtige Adjektiv dafür ist. Ich meine, so, der macht sich halt mehr breit.
Dafür merkst du den ersten halt, wie gesagt, echt bis er unten ist.
Also. Ja. Nein, deswegen glaub, ist das spannend. Also,
ja, ich glaube, der 2 hat mehr Anspruch, aber vielleicht nicht unbedingt mehr Wirkung.
Ja. Ja.
So ein bisschen Großmaulwein. Ein Großmaulwein.
Oh Gott, wir werden nie fertig mit dieser Ausstellung. Ja, okay.
Aber wir sind nie fertig. Ich fand dann auch spannend, also ich möchte jetzt kein Fazit, aber es geht immer weiter.
Ja.
Die Ausstellung geht immer weiter.
Es ist eine sehr große Ausstellung. Ja. Und sie haben sie wirklich auch, also der erste Raum ist in dem Sinne so ein bisschen wirklich ein Bote, der dann, also die, ich meine, natürlich werden die Exponate teilweise größer, aber ich finde, die Dichte bleibt auf eine gewisse Weise. Also, ja. Dass da einfach viel, also, sie haben es nicht überfrachtet. Ich finde, das, es ist eine Gratwanderung, aber ich finde es okay. Aber es ist einfach echt viel.
Also ich glaube, in den letzten 2-3 Räumen habe ich wirklich nicht mehr so ganz genau hingeguckt. Was ich aber spannend fand, da, dass die Räume wirklich immer ein gutes Thema hatten. Also zum Beispiel, es gab eine Ecke, die heißt, also es ging um Japan, ich weiß nicht genau, wie der Raumtitel jetzt ist.
Japomani.
Da dachte ich irgendwie, ja, ist mir egal. Also da habe ich irgendwie mal kurz rüber geguckt, bin dann aber weitergegangen. Und das geht auch. Du musst jetzt nicht vor jedem Exponat stehen bleiben, weil sonst brauchst du, glaube ich, 6 Stunden. Aber ich fand, wie gesagt, der Raum, der Wandtext sagt immer sehr deutlich, worum es geht, und dann kann man sich entscheiden, möchte ich das wirklich alles angucken oder im Gehen verstehen, gehe ich einfach mal lang.
Was ich da echt ganz schick fand, dass sie da die Brücke aber da ganz elegant geschlagen haben mit Hans op de Beek, der Thread,
ja.
mit den Puppen. Helft mir kurz, der Thread hatten wir schon mal im Haus der Kunst.
In der Sammlung Götz haben wir das gesehen.
Ja, aber Sammlung Götz, genau, aber war im Keller vom Haus der Kunst.
Der Thread war was anderes. Das war nicht in der Hans op de Beek, die wir damals besprochen haben, sondern es war später mal. Ich glaube, es war in dieser, das war in einer von den Sammlung Götz Präsentationen im Haus der Kunst, weil ich weiß, dass ich den Film schon mal wirklich auch ganz gesehen hatte. Deswegen war es gut so, dieses zu wissen, der Film, ich schaue mir nur an, wie er jetzt in die Ausstellung eingebettet ist. Ich habe den aber schon mal gesehen. Genau. Deswegen war es gut so, dass man da auch dann sich ein bisschen Zeit sparen konnte. Aber bevor wir jetzt irgendwie zu weit springen, also den Raum, den Bereich Rabenmütter und andere Vibes-Bilder, den fand ich schon, der hat mich, irgendwo auch eben Nathalie Djurberg war, die wir auch schon. Das war parallel zu Hans op de Beek.
Das war, glaube ich, wirklich im Keller vom Haus der Kunst.
Also Nathalie Djurberg.
Nathalie Djurberg auf jeden Fall.
Die haben wir auch schon mal in der Sammlung Götz gesehen, aber nicht besprochen. Die war nämlich, glaube ich, damals parallel zu Hans op de Beek. Das war die zweite Ausstellung. Wenn man dann quasi bei Hans op de Beek durch war, dann dahinter war. Ich fand halt, da sind also solche Sachen, zum Beispiel, ich stand da vor diesem Schaukasten, wo so links so eine Installation ist und rechts sagt man, ja, ist außen eine Installation. Auch da wieder völlig daneben gelegen. Das ist rechts wirklich also eine Totenmaske von einer Frau, die im Kindsbett quasi gestorben ist und im verstorbenen Kind, der sich die Totenmaske, die künstlerische Arbeit links davon, so wirklich, dass sich das so, also einfach ähnlich geschaut hat, dass ich mich auch da wieder vertan habe. Das war eben auch erschreckend. Und auch diese Auseinandersetzung damit, teilweise eben dann in dem Schaukasten mit den Puppenfiguren, diese traurigen Mütterfiguren oder eben schwangere Frauen und so weiter. Also dieses, das hatte eine gewisse Heftigkeit, wenn man so will.
Fand ich
auch. Es hat ein sehr direkt einfach das Dilemma, das weibliche Dilemma und alles wirklich mit wenigen Arbeiten. Im Kasten waren 5 oder 6 Arbeiten und die waren jetzt nicht dicht, sondern es hat eben sehr intensiv dieses Dilemma und sehr klar gemacht.
Also was mir da kam, und das ist vielleicht jetzt super trivial und dann seht's mir nach, aber was mir da kam, war irgendwie die Erkenntnis, dass das nicht nur Puppen können Puppen sein, sondern auch Menschen können. Menschen sind Menschen, aber Menschen können quasi zu Puppen gemacht werden oder können sich selber zu Puppen machen in irgendeiner Form.
Was meinst du damit genau?
Naja, also zum Beispiel jetzt gerade bei dem Japomanie, das Araki-Bild, wo sich also oder Araki, der ja auch quasi häufig dann mit gefesselten Frauen assoziiert wird sozusagen, was ja auch was in irgendeiner Form was Puppenhaftes hat, oder sozusagen dieses Geisha-Thema, was ja auch was Puppenhaftes hat in irgendeiner Form sozusagen, weil du einfach sehr stark mit Make-up zugekleistert bist und sehr formal alles und sehr eingebunden in ein Kleidungskorsett in irgendeiner Form, was Puppenhaftes hat, so meine ich das. Und quasi diese Totenmasken, das war ein anderes Beispiel jetzt quasi, das war ja vielleicht auch deine Assoziation sozusagen, dass es vielleicht, oder es war eher, oder nee, andersrum, es war, glaube ich, meine Assoziation eher, dass es so auch was, schon was Abstrahiertes, da ist, das ist nicht der Mensch, sondern es ist eine Abstraktion, und auch das wieder hat was in irgendeiner Form, vielleicht sogar was Puppenhaftes, weil das so abgegossen ist und irgendwie eine Puppe ist ja auch irgendwie eine Form, so was Nachmodelliertes. Also das war jetzt so meine Überlegung.
Ja, ich habe mir auch notiert in dem Raum, dass da die Realität mit eben dieser falschen Wirklichkeit der Puppenwelt extrem clasht. Eben, also gerade die Totenmaske hat mich natürlich auch, um Gottes Willen. Und natürlich, klar, aus der weiblichen Position raus, Nathalie Joberg ist immer fürchterlich anstrengend, und ich hatte blöderweise das Pech, also in dem, es gibt da drei Filme von Nathalie Joberg, unter anderem Hungry Hungry Hippos, wo halt drei sehr dicke, weiße Frauen sich sexuell befriedigen lassen von einem sehr kleinen, schwarzen Jungen. Und die drei Puppen oder alle vier Puppen dieses Films sind extra, sind nochmal in einem Schaukasten. Und ich hatte das Pech, dass als ich da war und gerade in diesem Film saß und eine schlechte Laune hatte, weil bei Joberg kann man keine gute Laune haben, waren eben zwei Kerle hinter mir, zwei ältere Männer, die halt Fotos von diesem Schaukasten gemacht haben. So, haha, guck mal, haha, die Puppen, haha, Handyfoto. Und ich so, ah, ihr Pisser. Es ist irgendwie, ja, vielleicht ist es einfach das Unbehagen, damit konfrontiert zu werden. Manche Leute, also es ist ja einfach die Art, mit Dingen umzugehen. Wenn man nicht damit klarkommt, dann macht man Witze drüber, das mache ich ja auch. Aber das war so unangenehm. Und, Mann, naja. Was ich zu dem Raum und auch zu Hans Obtebeek noch sagen wollte, was ich sehr lustig fand, war, dass die ganzen Stühlchen, die da standen, damit man sich die Filme angucken konnte, die waren immer so nah an den Leinwänden oder an den wo auch immer was hinprojiziert wurde, dass man halt wirklich wie in so einem kleinen Marionettentheater saß. Also man saß nicht auf der üblichen, blöden, hölzernen Museumsbank, sondern man saß teilweise auf kleinen Stühlchen vor kleinen Bühnen. Also, das fand ich schön.
Also meiner Meinung nach, also ja, die, also diese Bankreihen, die vor den Nathalie Joberg-Filmen standen, waren ja ganz klar aus irgendeinem Puppentheater.
Ja, genau,
also
einfach genau,
so kleine, so, auch die waren so miteinander geschweißt, ja. So fünf Bänke nacheinander, also ja. Wie, wirklich wie beim Kasperltheater.
Genau, und, das fand ich schön.
Um den Bildschirm war ja auch so ein Proszenium von dem Puppentheater. Also
das fand ich bei Hans Obtebeek also super, dass das eigentlich eine Bühne war, vor die halt eine Leinwand gesetzt wurde. Und wenn der Film von Hans Obtebeek zu Ende war, konntest du halt die Bühne sehen. Also ich fand, das war einfach so eine schöne Doppelbenutzung.
Wenn du es mal auch gesehen hast, du konntest auch sehen, gerade an den Schwarzstellen hat es immer durchgeschieden.
Ja, also, wenn du es wusstest, hast du es gesehen, ja, genau.
Ja. Also das war schon also sehr teilweise wirklich sehr, sehr clever, also dieses ineinander gewoben. Also diese Idee, also mit Kunst und mit Puppentheater und so weiter. Und wie gesagt, ich erwähne jetzt das nur kurz, dass dieser Moritaten-Vorhang irgendwie über die Rabenmutter, die ihr Kinder verlassen, deswegen ihre zweite Ehe. Boah, also wie einfach sowas, was einfach auf dem Volksfest als Schauspieler, ja, es teilweise Belustigung, Belehrung quasi stattgefunden hat, gleichzeitig einfach auch so, ja, also ja, deprimierend, ernüchternd über die Rollen oder die, ja, aber auch da schon kombiniert mit diesen anderen Figuren, diese gesellschaftlichen Zwänge Ich mir fehlen vielleicht jetzt gerade so richtige Worte, aber ich fand das halt schon beeindruckend herausgearbeitet. Also und da auch einfach wirklich inhaltlich schlüssig, sodass dass es zusammen eine echte Wucht und dass es einem halt die Dinge wirklich vor den Latz knallt. So, da kommst du halt nicht aus, eben, wie ich sag's mal, so wie scheiße es einfach ist und war und teilweise auch noch ist, eine Frau in dieser Gesellschaft zu sein. Also das hat mir, das hat man wirklich, also ohne da mal auszukommen, wirklich von Latz geknallt zu bekommen, und ich meine das als Kompliment.
Vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber ich glaube, es waren sehr viele Künstlerinnen, die auch abgebildet waren. Also ich ahne, dass sie da so ein bisschen auf Parität versucht haben zu achten, was ich sehr angenehm fand natürlich. Wollen wir in den nächsten Raum oder Schwarz und Weiß? Ach, ist wieder so ein gute Laune-Raum.
Ja, also da fand ich es dann doch aber relativ elegant, wie sie es eigentlich gelöst haben. das sozusagen, dass sie es in den Kontext gestellt haben. Oder?
Also schwarz und weiß fand ich, also Licht und Schatten, schwarz und weiß heißt, es war nicht wirklich ein Raum, es waren mehrere
Bereiche,
genau. Raum, also es gab einen Bereiche. Raum, es gab einen Raum, in dem der mit Vorhang abgetrennt war und wo man auch darauf hingewiesen wurde, jetzt kommen sexuelle Darstellungen und Gewaltdarstellungen, bitte vorsichtig. Und das war auch durchaus nötig, also es war Kara Walker, eine schwarze Künstlerin, die in ihrem Video, also in einer Videoarbeit, die mit, oh Gott, wie heißen diese Figuren? Scherenschnitte, Schatten, ja. Wie heißen die Dinger?
Scherenschnitte,
ja. Halt, also das Ding heißt Fall from Grace, Miss Pippi's Blue Tale von 2011. Das Heft sagt, erzählt von der verhängnisvollen Beziehung zwischen einer weißen Landbesitzerin und ihrem Sklaven in den Südstaaten. Szenen von explizitem Sex, brutaler Gewalt und humorvollen Kabaretteinlagen wechseln sich ab. Und genau das ist es auch. Was ich an dem Film so irritierend fand, war einfach, dass man sofort reale Bilder im Kopf hatte. Also man hat sofort Emmett Till irgendwann vor Augen. Oder halt, wenn es eben irgendwelche Mississippi-Dampfer oder halt sämtliche Sklavenfilme, die du gesehen hast in deinem Leben. Das fand ich extrem spannend, dass damit so wenig Aufwand wahnsinnig viel evoziert wurde. Den habe ich auch komplett geguckt.
Der war auch, genau. da war der Bildschirm aus, als ich da war zu der Zeit.
Allein dafür würde ich nochmal hingehen. Also der war...
Ich fand es nur verrückt, wie sie das auch wieder inszeniert haben, dass sozusagen so ein Alkoven quasi da gegenüber von der unserem altertümlichen Fernsehbox quasi...
Ja, das war ein bisschen komisch. Man saß da quasi ja eben in so einem... Heißt das Alkoven? Ich weiß es gar nicht. Also so eine in die Wand eingelassene... Eine
Vertiefung halt, ja.
Ja.
Genau. Ja. Also man saß halt nicht auf dem Stühlchen vor dem Fernsehgerät,
sondern so einen eingelassenen Bereich, der so was Höhlenartiges hatte mit Kissen und...
Also ich hätte es mir da fast gerne bequem gemacht, aber dafür war der Film nicht geeignet.
Aber auch da war ja die Gegenüberstellung spannend, weil sie ja mit eben auch mit anderen... Ich habe jetzt gerade im Dings nachgeschaut, Schattenrissen, Silhouettenfiguren kontrastiert waren aus der Sammlung des Stadtmuseums und Puppentheater, die zu einem eben Marionettenstück von Franz von Poggi, den ich ehrlich gesagt nur als U-Bahn-Station und Straßennamenspatron vorher wirklich kannte hier in München, in der Poggi-Straße. Aber ja, jeder Straßenname muss ja von irgendwo herkommen.
Genau.
Ich habe mich gefragt, war das der?
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht geguckt.
Und eben, dass der hatte einfach für dieses Marionettentheater im 19. Jahrhundert ein Stück geschrieben, das hieß Kasperl in Afrika oder
Kasperl unter den Wilden.
Kasperl unter den Wilden und das halt eben mit übel, auch mit, ja, aus heutiger Sicht natürlich, also damals wahrscheinlich auch mit Stereotypen gearbeitet hat und eben die Überlegenheit der weißen Rasse und der Kolonialherren und so weiter. Und dann natürlich Kara Walker, die ja genau ihre Arbeiten wirklich auf diesem aus dieser historischen Scharte aus formt. Das ist halt eine klasse Gegenüberstellung und auch eine richtige, folgerichtige. Und das dann quasi auch noch die formale Gegenüberstellung, das einfach so nah aneinander rückt, ist halt großartig.
Also ich zitiere mal wieder gern das Heft, weil ich das wirklich gut finde. Also die Wilden in Anführungsstrichen aus diesem Stück Kasperl unter den Wilden sprechen ausschließlich ein seltsames Kauderwelsch. Selbst das Krokodil singt aber eine Arie. Diese Darstellung der Fremden als dumme Menschenfresser dient ihrer Entmenschlichung und damit der Rechtfertigung der Ausbeutung der Kolonisierten. Zu dieser Arbeit gibt es auch eine Tonarbeit von
Julian Warner.
Julian Warner, genau. Die fand ich großartig, die war dann auch endlich mal mit Kopfhörer. Vielen Dank. Ansonsten sitzt man, wie gesagt, immer vor irgendwelchen Beamern oder Fernsehern und der Ton ist immer Raumklang. Was mich wirklich ein bisschen genervt hat, weil du die Schreie von Djurberg halt wirklich durch drei Räume weiterhörst. Das hat mich echt genervt. Also gerade diese wunderbare Atmosphäre bei Hans Opdebeek wird einfach völlig ruiniert. Aber diese Arbeit von Julian Warner war dann mit Kopfhörern und die habe ich sehr gerne gehört. Das sind nur wenige Minuten und da spricht eben einfach... Es gibt quasi ein textliches Gegenstück zu eben Kasperl unter den Wilden. Dieses wahre innere Afrika von 23 wurde, glaube ich, speziell für die Ausstellung gemacht. Und ich habe mir einfach so ein, zwei Sätze aufgeschrieben, die ich sehr schön finde. Da sagt dann eben eine schwarze Frau, gib mir die Bühne und ich erzähle, gib mir, genau, Entschuldigung. Auch ich habe eine Geschichte, gib mir die Bühne und ich erzähle sie euch. Also das, was ja auch gerne im weißen Kontext immer vergessen wird, natürlich haben Schwarze eine Geschichte, wer hätte es gedacht. Oder was ich eben auch, den Satz fand ich halt sehr bezeichnend, auch gerade in diesem Raumbezug, alles, was ich werden kann, ist wie ihr. Dass also immer noch der weiße Blick auf schwarze Menschen existiert, so wie wir ja auch. Also wir sprechen ja jetzt auch aus der weißen Position raus. Genau, also den Bereich fand ich auch wirklich sehr clever und sehr gut, atmosphärisch toll, ja. Dritter Wein?
Ja, oder?
Ja.
Oh, der riecht würzig. Hoi. Mhm. Also zumindest beim Schmecken. Er ist auch so rauchig.
Der riecht sehr würzig, ja.
Mhm. Aber der wirkt ein bisschen, also in der Nase zumindest ein bisschen runder, oder? Als die anderen. Der,
nicht so milchig.
Der stellt sich nicht so gleich so quer rein, oder?
Der ist sehr souverän, finde ich. Mhm. Ich habe das Gefühl, die sind alle inzwischen ein bisschen so warm geworden, blöderweise, aber den finde ich jetzt am ausgewogensten.
Der ist relativ straight, so wie er daherkommt, ja. So geht er dann auch runter irgendwie. Also da deckt sich jetzt entgegen Wein 1, 2 so ein Stück weit die Nase dann mit dem Geschmack und Gefühl im Mund und Adam im Abgang irgendwie.
Ich finde den einfach total rund. Also ja, der absolut. Ist in sich genau, also abgeschlossen ist das falsche Wort, aber der ist in sich, der stellt sich nicht quer. Geht aber auch nicht einfach gleich wieder weg. Also der
bleibt recht lange, ja.
Der kommt schön rund rein, bleibt.
Der ist jetzt
Anke würde jetzt sagen, kuscheligste Wein.
Nee.
Also ich nicht kuschelig im Sinne von, aber ich finde den halt, den finde ich jetzt, also anschmiegsam, der
sagen,
kommt rund rein, ist da.
Ich würde sagen, ist der konsistenteste Wein. Ja. So, wir haben drei Zeugenaussagen. Und Zeuge Nummer 3 liefert die konsistenteste Geschichte.
Ja.
Eine leichte Fruchtigkeit.
Schöne Vergleiche am Tisch. Ja. Ja, aber kaum Frucht. Also ich finde, der ist wirklich jetzt eher Rauch und Mundgefühl und langer Abgang. Und ich finde, da ist so ein bisschen Tabak drin. Also, ja, eben, ich bleibe beim
Rauchigen. Aber ganz leichte Frucht, ganz leichte Beerigkeit ist da schon da.
Ja, aber nicht so extrem wie bei den anderen. Also kaum. Aber ja, natürlich schmeckt es irgendwie nach Frucht, logisch, hallo, es ist ein Rotwein, aber
irgendwie 2 und 3 sind sich schon dann doch wieder ein bisschen ähnlich, oder?
Ich muss den 2 nochmal
testen. Und der 1er fällt so ein Stück. Der macht das, was er macht, macht er auch super, aber
der 2er wirkt jetzt total inkonsequent. Eben, der 3er ist so, hier bin ich, that's it. Und der 2er ist so, na, ich guck mal. Ich muss noch 1 probieren.
Ja, ich habe das Gefühl, die sind alle jetzt ungefähr 5 Grad zu warm. Mm.
Aber gut. Aber der 1er finde ich auch echt super. Also 1er gefällt mir so im Nachgang besser als am Anfang.
Ja, der wird jetzt irgendwie kantiger.
Mhm.
Ich mache mal ein bisschen Krach und stelle die Flaschen kurz in den Kühlschrank.
Ja, oder?
Oder du? Ja, genau, okay. Gut, dann reden Flo und ich weiter über Kunst. Wenn du noch Platz im Kühlschrank hast. Okay, wie sind wir dann eigentlich in der Zeit? Weil ich habe das Gefühl, wir kommen...
Also ich fand, genau bevor, bevor wir jetzt ausfranzen, ich fand die Ausstellung franzt am Ende so ein bisschen aus für mich irgendwie.
Ja, absolut. Ja,
also das so. Dann vielleicht ist auch meine Aufmerksamkeitsspanne, weil ich einfach fertig war. Aber ich dachte mir so,
neue
Menschenbilder,
genau,
Clowns, Panoptikum,
wobei wirklich. Clowns, ich möchte kurz die Clowns-Figur, die man per Lichtschalter anschalten konnte und sie hat dann gelacht. Hast du sie nie gesehen? Ah, nee. Das war großartig. In dem Bild, wo das riesige Clowns, das scary Clowns-Foto von Cindy Sherman war,
ja.
Da war eine Clowns-Figur, die in so einem Sessel saß oder auf einem Stuhl und da war ein Schalter an der Wand, da stand auch schön dran, irgendwie fass mich an, drück drauf. Und wenn du da drauf gedrückt hast, dann bewegt sich der Clown und wedelt mit den Armen, macht er so und dann sitzt er wieder anders. Und ich habe da, glaube ich, 8-mal drauf gedrückt, weil er jedes Mal anders aufgehört hat. Ich fand's so lustig. Es war gleichzeitig super creepy, aber ich fand's lustig. Oh, Mitmachsachen im Museum.
Also die Mitmachsachen fand ich echt gut. Da gibt's zu wenig von. Also jetzt in der Ausstellung, sondern generell gibt's zu wenig von, aber das fand ich echt super. Ah, der
komplett verpasst. Eben, genau, du musst den Film nochmal gucken und du musst den Clown nochmal anmachen, genau. Was haben wir denn? Okay, Liebe und Tod haben wir gehabt. Japomanie, wie gesagt, da kann ich nicht wirklich was zu sagen.
Also ja, Clowns, vielleicht kurz zu den Clowns. Aber da wird nochmal Roger Ballen. Das Bild fand ich eigentlich auch ganz...
Ah, stimmt. Ja, das war auch
ganz toll. Interessant. Cindy Sherman natürlich.
Klar. Ja, aber Cindy Sherman hat... Roger Ballen muss man sogar viel schreiben, dieses Clowns-Bild. Das war ja wirklich einfach, das ist auf sich aus den USA in Ende der 60er Jahre... Und man sieht eben ein junges afroamerikanisches Kind, was auf eine sitzende Clownsfigur, die auf so einer Bank sitzt, keine Ahnung, ob das jetzt eine Geisterbahn ist oder was für eine Schaustellerei ist, auf jeden Fall zuschreitet. Und dahinter hängt so ein Banner, irgendwie, "Our monsters welcome all visitors." Was in dem Fall ja was zur Desegregation sagen soll, Integration sagen soll. Aber dann hast du diesen leicht, also vermeintlich fröhlichen, aber doch schon etwas creepy Clown da auf dieser Bank sitzen und ja. "Our monsters welcome all visitors" und aber dieses afroamerikanischen Jungen, der eben sehr selbstbewusst dann drauf zuschreitet, das ist ein unglaublich intensives Bild. Also das ist definitiv also ich mag das Werk, habe ich ja vorhin schon erwähnt, von Roger Ballen sehr gerne. Das Werk kannte ich noch nicht und das ist jetzt definitiv also relativ weit raufgeschossen, mein Lieblingswerk von Roger Ballen, da ist echt viel drin.
Wir sind, um vielleicht noch einen Einzelmeister rauszuholen, in der Abteilung Moulin Rouge, wo es um Varietés ging, fand ich Michael Meschke toll. Das waren lauter, wenn ich ihn jetzt richtig, wenn ich das nicht verwechsel, das waren diese Figuren, die eher abstrakt aussehen, also auch aus Draht gebastelt. Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Genau. Wie viele Theater ist Entschuldigung. Ich glaube, das müssen wir schneiden.
Ich glaube, wir haben noch nie geschnitten.
Nee, wir haben noch nie geschnitten. Ist jetzt auch wurscht. Also es gab eine Vitrine mit Marionetten oder mit Puppen, die halt eben nicht so aussahen, wie man sich's vorstellt, wenn man sagt, hey, hier eine Marionette. Sondern eben mit Körpern aus Draht und Gesichtern, die eher verzweifelt aussehen und Körper, die nicht so aussehen, wie man sich normale Körper, also Gott, normal ist jetzt ein Scheißwort, gewohnte Körper, keine Ahnung. Also ich habe es doch fotografiert. Ich möchte es jetzt vernünftig beschreiben können, weil das finde ich so toll. Das hätte ich jetzt besser planen müssen, Entschuldigung.
Ah ja, diese Stangenmarionetten, ja.
Genau, Stangenmarionetten, das war so eine Vitrine, ja. Genau. Also ja. Wo Arme quasi einfach nur so eine Wurst sind und eben die Haare nur so Drahtgewebe, teilweise Körper eben auch nur aus Draht und Köpfe, die eben wirklich quasi aussehen wie von Konstantin Brancusch, also wirklich so aus dem Stein gehauen. Ich hätte jetzt irgendwie auf neue Sachlichkeit getippt, aber ich glaube, es ist älter, neuer. Die fand ich einfach toll. Also da habe ich einfach sehr lange davor gestanden. Ich kann dazu nichts Substanzielles sagen, außer die fand ich toll. Genau, und dann kamen die Clowns, wo ich dann...
Da wollte ich auch noch das Bild von meinen Clowns von Shawn Landers erwähnen.
Das war
das ist mit dem Text, oder?
Ja, das mit dem Text, ach, dieser ja. Clown. Ja. Also das war einfach, da war einfach sehr, sehr viel drin an sich. Genau, das ist einfach ein Bild von einem Mann mit einem Clowns Make-up und mit dem Dingsmund, aber wo man halt unter den nach oben gezeigten Mundwinkeln sieht, dass die Mundwinkel nach unten gehen und so weiter und mit dem Hut und einfach diese Gegenüberstellung und dann auch die Texte, die dann eben quasi das Werk heißt, glaube ich, Ego oder Super Ego oder Ego,
Ego.
Das, genau, Ego und die Texte, die darauf verweisen, also diese Selbstzweifel an sich als Künstler oder was er dann ist oder was er denn darstellen soll. Und ich finde einfach diese Ebenen, dass er die sowohl bildlich als auch textlich wirklich wie klar das ist. Also das war einfach. Also es hat einfach sofort einen Eindruck gemacht, da ist was drin und je länger man es betrachtet, der Eindruck ist nicht weggegangen. Und das ist ja, spricht ja immer, also das für ein Kunstwerk, was ich ja immer zu schätzen weiß, wenn das halt den Blick standhält.
Vor allem, es war unheimlich viel Text und man konnte auch wirklich viel drin finden. Also mein Lieblingssatz daraus war irgendwie, "You can stare a turd into a masterpiece."
Da ist viel dran. Das ist mir auch aufgefallen.
Da ist viel dran.
Was ich in dem Raum spannend fand, war einfach dieses, dass Clowns nicht mehr die lustigen Clowns sind, die wir irgendwie als Kinder noch lustig im Zirkus fanden. Fanden wir Clowns noch lustig? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also ja, also ich meine, wenn ich als Kind im Zirkus Roncalli war, waren die Clowns lustig.
Genau. Ja. Aber irgendwie, also der ganze Raum ist einfach nur voll mit creepy Clowns und traurigen Clowns.
Es wird halt irgendwie überlagert von, genau, es wird halt überlagert, glaube ich, von dem Mythos des A, traurigen Clowns oder B, scary Clown, oder?
Ja. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Das habe ich mich halt gefragt in dem Raum. So, wo ist der Kipppunkt von haha, ich bin der lustige Mensch mit der roten Nase zu, ich bin eigentlich ein Psychopath.
Und die Assoziation, die ich eigentlich erst, ehrlich gesagt, jetzt so vor einer Minute hatte, die natürlich einmal gleich hat, muss ich sagen, der Joker aus Batman halt mit dem Clowns Make-up, aber diese extrem psychopathische, fast schon nihilistische Figur.
Der Joker ist doch uralt, oder? 50er, 60er?
Ja. Aber okay. Also aus dem, was er auch geworden ist, was da alles reinprojiziert werden kann, fiel mir gerade ein.
Stimmt.
Nee, aber ich musste halt einmal, weil den Einsatz habe ich mir nämlich auch abfotografiert, eben aus diesem Werk genau, weil das ist ja etwas, weil der auch ganz gut zusammenfasst, worüber wir ja nicht reden. Denn da steht nämlich: Stereotypes are around for a reason. Artists are actually clowns.
Da muss ich jetzt drüber nachdenken.
Ja, aber ich fand halt wirklich, also es war ein sehr, ich wollte das Werk auf jeden Fall erwähnt haben, weil ich kannte den Künstler vorher nicht, war mir kein Begriff und das ist auch bis jetzt das einzige Werk, von dem ich kenne, aber das hat mir sehr gut gefallen und das hat wirklich einen Eindruck hinterlassen.
Stimmt.
Das wollte ich noch erwähnen, bevor wir wieder. Lass uns einfach ein bisschen einfach weiterziehen.
Genau, vielleicht.
Weil jetzt, und wie Flo auch schon vorhin eingedeutet, es zerfasert dann so ein bisschen. Also die Bereiche sind in sich schon noch konsistent, aber es wirkt teilweise so, als ob sie dann, also weniger Kunstwerke, aber generell vielleicht auch eine Frage der Aufmerksamkeit. Also ich war insgesamt knapp 3 Stunden in der Ausstellung mit allem gut. Notizen für einen Podcast, verlängert den Besuch ja immer, aber ich glaube auch nicht, dass wenn man sich das so, dass wenn man, selbst wenn man es einfach nur mal so gucken will und also wenn man mal ernsthaft gucken will, sollte man sich, glaube ich, schon 2 Stunden für diese Ausstellung mitnehmen.
Ja, minimal.
Weil also die sich, ich greife jetzt ein bisschen weg, die sich meiner Meinung nach auch total lohnen, aber eben hinten raus, also ob es jetzt wirklich thematisch auseinanderfasert oder ob man halt im Kopf schon auseinandergefaselt ist, weiß ich jetzt nicht. Aber da waren einzelne definitiv Highlights noch mit dabei.
Ja, also, Entschuldigung.
Ja.
Mein erstes Highlight war gleich, also der vorletzte Raum, glaube ich, ist Kriegsspiele.
Ja.
Ist das der vorletzte? Genau, oder der drittletzte, keine Ahnung. Ja. Da, finde ich, ging es einfach alles durcheinander. Da habe ich auch nicht mehr so wirklich geguckt. Aber ganz am Anfang sind 2 Fassadenfiguren, Atlanten, also 2 antikisierte, wahrscheinlich Gipsstatuetten, die halt quasi mal was gehalten haben. Und ich fand einfach dass den Wandtext dazu so großartig, weil das ist halt ein Teil einer Schaustellerbühne gewesen. Und der Bildtitel oder der Werktitel heißt 2 Fassadenfiguren Atlanten vom Autoscooter Lindner um 1960. Ich habe noch nie irgendwelche griechischen nackten Männer beim Autoscooter gesehen, aber fand ich großartig.
Früher war nicht alles besser, aber die Autoscooter schon, oder?
Es gab mal antikisierte Statuen beim Autoscooter. Ich hatte sowas nicht. Ich hatte nur Disco-Scheiß.
Was mich da allerdings fertig gemacht hat, war hier dieser Panzer.
Der Panzer war großartig?
Nein, fand ich furchtbar.
Das fand ich, da habe ich 15 Fotos
von. Ja, ich auch, aber
dann also ist ein bisschen
Autounfall. Also man kann nicht weggucken, aber man kann auch nicht sinnvoll hingucken.
Reden wir vom selben Panzer? Wir reden von einem Karussell, oder?
Ja.
Ja, also vielleicht müssen wir mal erklären, es war halt ein Kinderkarussell, also ein Fahrgerät auf einem Kinderkarussell und zwar halt ein Panzer.
Also
und der Panzer
also
ist halt...
Panther.
Ich lese mal vor hier, genau. Besatzung, Zitat, Panzer aus dem Kindersportkarussell von Schausteller Erich Walbach, München um 1965. Dann heißt es weiter hier... Der Panzer musste 1980 auf dem Oktoberfest auf Anordnung der Festleitung aus dem Karussell entfernt werden. Hoho.
Ja, weil natürlich.
Ja, klar.
Logisch. Aber das Ding sieht aus wie von den Jetsons. Es ist ästhetisch so fantastisch.
Aber gerade diese Verharmlosung ist so erschreckend, wenn du dann noch diese ganzen montierten Geschütze siehst, die halt, und wo du weißt, dass die Kinder da auf dem Karussell saßen und damit einfach Krieg gespielt haben.
Natürlich,
und
aber
das
ich,
ist,
ich, nein, ich, meine, ich da stand auch extra fett dran, bitte nicht anfassen, ich hätte mich sofort reingesetzt.
Also natürlich ist es total total, ich verstehe deine Begeisterung und die Faszination, aber es ist genauso, vielleicht auch wie Flo gesagt hat, es ist, diese ästhetische Faszination, der Unglaube und das Erschrecken über dieses Ding, also mich hat es auch nicht losgelassen. Also
vielleicht durch Jeff Koons Unrecht, dass er da von Jeff Koons sein können.
Ja, stimmt.
Ja, aber ja, diese 50er Jahre, weil ja. Diese 50er Jahre eben aber dann muss auch noch wirklich Panther draufstehen. Und gerade jetzt, wo jetzt seit anderthalb Jahren irgendwelche Panzertypen und wer wann an wen an die Ukraine liefert, halt durch die
das Nachrichten gehen, klar.
Das ist bei mir sofort im Hinterkopf und deswegen eben, das geht halt, die Betrachtung ging für mich nur mit einem flauen Gefühl in der Magen gegen, weil es halt gerade wieder so real ist.
Ich frage mich, ob er genau deshalb da steht, weil es eben gerade so passt.
Ja, natürlich.
Ja.
In der Abteilung fand ich aber noch, ich möchte ganz direkt auf den King Kong hinweisen,
aber bei Kriegsspiele wollte ich noch ganz klar auf die Gegenüberstellung von dem einen amerikanischen Schießautomaten Smash Hitler.
Oh ja, stimmt.
Aus der Sammlung des Stadtmuseums.
Den man leider nicht anfassen durfte.
Ja, wo man einfach mit Dings eine frisierte Hitler, wo man das Gesicht schießen kann. Aber daneben lief ein Film von der Künstlerin Yael Bartana. Der hieß Entartete Kunst lebt von 2010, wo sie quasi in eben Scherenschnitt-Collage-Technik, so ein bisschen wie Terry Gilliam bei Monty Python, ein Werk von Otto Dix animiert hat. Das hieß, glaube ich,
Kriegskrüppel
von 1920, was im Zuge der, ich zitiere mal jetzt Moritzbergs, faschistischen Aktion Entartete Kunst, leider verloren gegangen, also ausgestellt wurde, aber vielleicht verloren gegangen ist. Und wie halt also diese Figuren aus diesem Bild eben marschieren, bis es dann alles irgendwie rauszoomt und du siehst, dass die Figuren, also mit ihrer Farbgebung, den Schriftsatz dann, das Video ist 5 Minuten lang, entartete Kunst lebt. Fand ich eine sehr clevere und klare und trotzdem tiefe Arbeit. Und eben dann, und daneben dann, na klar, Absicht, aber daneben dann den Schießautomaten Smash Hitler fand ich schon super.
Vor allen Dingen konntest du ja wirklich an dem Hitler sehen, wie viele Patronen er schon abgekriegt hat in seinem Blech.
Was ich da vielleicht so Randanekdote, was ich da, als ich da war, sehr lustig fand, da war, glaube ich, offensichtlich jemand vom Museum dann mit einem Museumswärter da zugange. Und offensichtlich muss sich da jemand an dem Automaten irgendwie, wollte tatsächlich Hitler entsprechend smashen und der Museumswärter war irgendwie betröppelt und ist wohl zu spät oder nicht eingeschritten irgendwie und der von der Museumsleitung hat dann so ein bisschen beschwichtigt und gemeint, naja, das ist ja klar, will man natürlich Hitler erschießen.
Deswegen hat es mich ja so geärgert, dass man
das durfte, weil natürlich ich hätte auch gedacht, hey, natürlich. Klar.
Ja,
please, wenn ich jetzt eben...
Take my fucking...
Ja, genau. Shut up and take my money.
Ja.
Gut, und dann sah man aus den Augenwinkeln halt schon den herrlich gelben Jetson-Panzer.
Ja.
Und dann, bist du durch mit Kriegsspiele, oder?
Ja, das wollte ich noch erwähnt haben. Nee, das fand ich halt, also wirklich diese beiden Werke nebeneinander, fand ich super.
Genau, und dann kommt nämlich Menschenmonster-Sensationen. Da geht es dann um Jahrmärkte und jetzt fasert die Ausstellung für mich halt völlig aus. Dazwischen kamen noch die neuen Menschenbilder, da bin ich wirklich nur noch durchgegangen, weil okay,
ja,
auch toll, ja, war alles toll.
Die Ausfasung hat für mich schon so ein Stück weit bei dem Kriegsthema angefangen.
Aber
hier
jetzt,
mit dem.
Jetzt wird es endgültig beliebig, aber Menschenmonster-Sensationen war allein deshalb toll, weil da eine King Kong-Puppe von 1974 steht, die halt mal auf einer Geisterbahn war und da ist, glaube ich, ein Bewegungsmelder. Also ich glaube, die läuft nicht die ganze Zeit.
Ja, das ist ein Lichtschrank. Ja. Wenn man da so links durchgeht, da wo dieses Werk von Tom Sachs ist, dieses McDonald's-Ding, das ist so eine Lichtschranke, weil ich wollte dann auch ein Foto machen und da habe ich mir gesagt, wie geht's denn eigentlich an? Da habe ich dann irgendwann die Lichtschranke gesehen und dann beim dritten Versuch hatte ich dann das richtige Foto. Ich bin einfach dreimal durchgegangen, damit es dreimal angeht, damit jetzt...
ich habe eine Story für Instagram gemacht, ich bin eben auch einmal vor und zurück und es hat genau, dass eben der King Kong einmal seinen Kopf
da war so ein Lichtschranke zwischen der mittleren Säule.
Ja, ich habe es dann irgendwann, also ich mein Gott, ich bin halt fünfmal rumgelaufen und habe gemeint, hier geht's an, hier geht's aus, alles klar, gut. Damit ich jetzt eine schöne Story machen konnte. Und wie gesagt, es gibt King Kong und es gibt einen beleuchteten Schriftzug und halt ein Affe, der wirklich herzzerreißend zerfetzt aussieht. Er sieht einfach wirklich nach 1974 aus. Und Und er sitzt da halt so klein in seiner Museumsecke und darf jetzt noch einmal seine Ärmchen heben, wenn ein Museumsbesucher oder eine Besucherin davor steht und Hallo sagen möchte. Und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber ich fand es toll. Oh, King Kong. Und dann habe ich, glaube ich, meinen Kopf wirklich ausgemacht. Also durchs Panoptikum bin ich wirklich nur noch durchgerauscht und dann war auch gut. Ich glaube, ich habe alle Werke erwähnt, die
ich erwähnt habe. Ja, ich hatte im Panoptikum halt noch... ich habe mir dann noch die Zeit genommen, da habe ich nochmal so ein bisschen Konzentration darauf aufgewandt, also dieses, weil ich der ja eine Ausstellung auch an verschiedenen Vorstellungen kommt. Letztes Jahr, als ich mal in Hamburg war, habe ich zwei Ausstellungen vom Fotografen Herbert List gesehen und eine hatte sich spezifisch dieser Werkserie des Panoptikums, was ja irgendwie am Wiener Prater stand, was er so abfotografiert hat, quasi zu einer Zeit in den 40er Jahren, wo das Panoptikum quasi schon die seine große Zeit hinter sich hatte und die Leute anderweitige Interessen hatten und er hat es nochmal so abgelichtet. Und einfach dieses, was ich halt spannend fand, was ich auch damals vor einem Jahr in Hamburg schon gesehen habe, dieser Punkt, dass also im Panoptikum also nicht nur irgendwie diese positive Neugier, sondern auch solche Sachen wie eben, da wurden Verletzungen dargestellt und irgendwie Krankheiten und so. Man wurde halt wirklich mit den verschiedenen Facetten des, also positiven und negativen Facetten des Menschseins oder der Körperlichkeit konfrontiert. Und das fand ich, haben sie eigentlich auch ganz gut gemacht in dem Raum.
Diese Puppen aus dem Zitatheft medizinischen Lehrkontext, die haben mich dann so ein bisschen überrascht, weil da war jetzt nicht vorbereitet. Weltkriegsverletzungen
zu sagen. Oder auch dieses eine Buch, die eben Weltkriegsverletzungen, diese Röntgen aus dem Hamburger St. Georgs Krankenhaus, einfach dieser Bildband, also das war schon, aber das meine ich halt, aber das ist offensichtlich auch das tatsächlich, also auf den Jahrmärkten in der Schaustellerei das Panoptikum tatsächlich so eine Rolle hatte. Also nicht nur eben diese Neugier irgendwie in der Mitte, diese Venus-Frauenfigur, sondern aber auch wirklich dieses, ja, was Morbides hat. Also dass sie nicht nur erotische Aufladung, sondern auch was Morbides hat. Also die ganze Körperlichkeit des Menschen dargestellt haben. Das fand ich in dem Raum, also sowohl in künstlerischen als auch in den kunsthandwerklichen Arbeiten wirklich gut reflektiert.
Ja, ich war da ehrlich gesagt schon durch. Also das ist die einzige kleine Kritik außer dem Ton und dass es so dunkel ist, den ich an der Ausstellung habe. Sie ist wahnsinnig groß. Aber lohnt sich halt fieserweise.
Wobei man auch dann eben sagen muss, eben wenn das anscheinend so eine, was uns ja vorher allen nicht bewusst war und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war ja schon vorher über die Jahre schon einige Mal im Stadtmuseum gewesen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir die Puppentheater-Schaustellerei-Abteilung nie angeschaut gehabt. Also ich kann jetzt auch keinen Vergleich ziehen, wie die Interventionen zum Vorherzustand, zur vorherigen quasi Dauerausstellung gewirkt haben, kann ich nicht sagen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass es eine der größten Puppentheatersammlungen irgendwie der Welt ist, dann wundert mich die Größe auch nicht.
Nee, stimmt. Flo, hast du irgendwie noch ein Werk, das du...
Nee, ich würde, glaube ich, zum Fazit übergehen.
Oder Felix, du auch?
Ja, also ich meine, es gibt immer noch was zu erwähnen, aber ich glaube, muss man selber gucken.
Ja, Fazit.
Fazit so. Muss man selber gucken.
Ja, genau.
Also ich fand schon das Thema sehr glücklich gewählt, muss ich sagen, weil man überlegt sich ja vielleicht manchmal, also ich habe mir jetzt mal im Vorfeld überlegt, was erwartet mich denn, und habe mir dann so Gedanken darüber gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, schon vorab, eigentlich ist das Thema clever, weil man kann es beliebig, und das haben wir auch gesehen, beliebig abstrakt und konkret, man kann reinzoomen, man kann irgendwie das von verschiedenen Blickwinkeln darstellen, das bietet sich an. Man kann es als Spielzeug, als Abbild, als vielleicht sogar als soziale Plastik in irgendeiner Form dann darstellen, als die Unheimlichkeit dann darstellen. Was ich ein Stück weit vermisst habe, war vielleicht so das berühmte Uncanny Valley, das nicht bearbeitet wurde, aber ist auch egal, braucht es auch nicht, glaube ich.
Jein, findest du nicht, dass gerade eben diese verhinderte KI, also schon...
Doch, es ist natürlich da.
Es schwingt schon immer mit, aber ich glaube, dadurch, dass immer... Also auch schon die Tatsache, dass ich mir eben nicht sicher war. Also in dem ersten Raum, diese eine lebensgroße Marionettenfigur. Mhm. Das ist kurz. Ja. Ich finde, es schwingt immer mit. Ja, ich glaube, man muss. Ich finde es, glaube ich, gut, dass man nicht explizit, aber auch in der Filmarbeit von Laurie Simmons irgendwie die, wenn Mary Streep irgendwelche Puppen anschmachtet. Also das Uncanny Valley schwingt ja schon immer mit, ohne dass man es jetzt explizit machen muss, oder?
Das liegt ja, das liegt in der Natur der Sache, aber das... Ja.
Ich oute mich jetzt, was meinst du mit Uncanny Valley?
Das ist sozusagen der Bereich, also Felix, korrigiere mich, wenn ich da einen Unsinn rede, wie so oft. Uncanny Valley ist der Bereich, wo du sozusagen einfach eine sehr abstrahierte Menschendarstellung hast, die für dich als positiv wahrgenommen wird. Jetzt, was weiß ich, irgendwie Wall-E oder so irgendwie, wo eigentlich klar ist, okay, das ist so mehr so eine... Wall-E ist klar, ist kein Mensch, sondern halt irgendwie eine... Aber gehen wir mal...
Anthropomorphe
Figur sozusagen, die für dich als sympathisch wahrgenommen wird. Und dann hast du sozusagen irgendwann hast du ein Gap zwischen... Du hast einen vollständigen Mensch, einen lebenden Mensch, so wie wir jetzt gegenüber sitzen. Das ist ein Mensch, der auf dich wirkt wie ein Mensch. Und dann hast du quasi der Bereich zwischen quasi weit weg vom Menschen und quasi Mensch, wo auf dich unheimlich wirkt. Weil du merkst, das ist kein Mensch, sondern das möchte...
Sehr nah dran,
aber es ist irgendwie off.
Ja. Also, genau. Wie Ariel, die Meerjungfrau. Oh.
Nein, ich meine jetzt irgendwelche Videospiele, wo zum Beispiel, du bemerkst, dass du hast irgendwelche Pixel oder die Bewegung stimmt nicht oder irgendwie, es ist schon sehr, sehr, sehr nah dran, aber es ist einfach nicht richtig, irgendwas stimmt nicht. Und das ist
RoboCop.
Und das ist sozusagen das, ich glaube auf Deutsch würde man sagen, das Tal des Unbehagens, weil du sozusagen unbewusst merkst,
irgendwas stimmt nicht.
Genau.
Ja. Du willst dich auf eine menschliche Figur einlassen, aber du meinst, an dieser Figur stimmt was nicht. Das ist keine komplett menschliche Figur und so weiter. Also das ist da...
Es hat, glaube ich, ein, ich weiß gar nicht, ob es ein japanischer Wissenschaftler war, aber irgendein Japaner hat es mal so niedergeschrieben und ich glaube, da ist was
dran. Ja. Aber ich glaube, das schwingt einfach schon immer
mit. Natürlich schwingt es mit, weil wir natürlich über entsprechende
Darstellungen... Aber ich meine, jetzt ist nochmal... Ich meine, das
ist keine Kritik, ich sage nur, dass wenn ich jetzt über Krieg Spielzeug mir Gedanken machen muss, dann hätte ich eigentlich auch erwartet, okay, ist man in irgendeiner Form. Anyway, zurückzukommen, vielleicht, ich fand es super, also schon ein super cleveres Thema eigentlich. Gut umgesetzt auch noch, das muss man auch sagen. Erwartungen deutlich übertroffen, würde ich sagen. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch ein Stück weit in irgendeiner Form Abschluss, weil da ein Umbau ansteht. Das heißt, wer noch Motivation braucht, sich das irgendwie anzuschauen, die ist da. Die sollte da sein.
Ja.
Auch absolute Empfehlung. Und wie Flo auch gesagt hat, bei dem, was man sich da vorgenommen hat mit den künstlerischen Interventionen und dem Puppenthema, man hätte auch wirklich daneben lagen können. Und ich finde sowohl eben, ich habe ja dann nachgeschaut im Heft, also es war die KuratorInnen vom Münchner Stadtmuseum und der Sammlung Götz, haben wirklich, wie sagt man im Englischen, they stuck the landing.
Ja.
Die haben wirklich also diese Gratwanderung geschafft, spannende Positionen aufzumachen, ohne dabei irgendwie billig oder banal zu sein. Und eben klar, manche Sachen waren in your face, aber weil sie halt einfach, weil halt die gesellschaftlichen Realitäten in your face sind, und das, da kommst du halt nicht drum rum. Aber auch so fand ich es halt immer auf eine gewisse Weise. Ich fand auch eben, wie gesagt, also das Begleitet, die Idee mit Begleitet fand ich gut, dass halt die Ausstellung per se nicht so textlastig war, sondern wirklich einfach selber gucklastig mit der Möglichkeit, die Texte zu vertiefen, fand ich gut. Also auch die Einleitungstexte zu den jeweiligen Sektionen waren gut und haben das eigentlich schon immer... Und wie gesagt, also klar, wie gesagt, der eine oder andere Bereich merkt man, dass man halt versucht hat, Teile der Sammlung nochmal irgendwie einfach abzubilden oder mit reinzubekommen, ist klar. Aber auch Japomanie, wenn man da 5 Minuten verbringt, der ist in sich auch geschlossen.
Aber vielleicht ist es echt ein wichtiger Punkt, den der Hervorhebung lohnt, dass sozusagen nicht nur die Chancen da waren, sondern auch die Fallstricke waren da. Und da, das hat man eigentlich ziemlich clever umschifft, fand ich.
Irgendwie. Ja, und das muss man halt auch an der Stelle wirklich explizit loben, weil da hätte man wirklich auch manchmal einfach, man hätte manchmal eine, sagen wir mal, vielleicht leichtere, aber weniger interessante Lösung verfallen können.
Ich finde auch Fallstricke. Also wenn mir jemand gesagt hätte, wir gucken uns eine Ausstellung, die Puppenschau-Sammlung im Stadtmuseum an, hätte ich gesagt, oh bitte was? Weil ich dachte, jetzt kommen halt 20 Kasperle-Figuren. Und es war einfach so eine Vielfalt da, die mich wirklich völlig überrascht hatte. Also auch Ausschnitt, Bilderbogen. Es gab irgendwann mal die kaiserliche Familie zum Ausschneiden für so kleine Papierbühnen oder sowas. Also es war immer wahnsinnig viel Historie dabei. Gleichzeitig durch die Gegenwartskunst eben der Bezug aufs Heute. Es sind wahnsinnig viele Themen abgehandelt worden. Eben irgendwann war es mir dann einfach zu viel. Ich konnte einfach irgendwann nicht mehr gucken und nicht mehr denken. Aber ich finde, die Ausstellung gibt einem auch die Chance zu sagen, okay, wenn dich halt Japan nicht interessiert, dann geh halt durch. Oder wenn du dich jetzt gerade nicht mal mit dem Rassenkonflikt auseinandersetzen möchtest, dann lass den Raum halt aus. Es gibt genug andere Themen, auch von mir. Ich nehme an, ich spreche jetzt auch in eurem Sinne beide Daumen hoch.
Ja, auch definitiv.
Mal angucken, genau. Nur noch mal zum Datum, läuft noch bis zum 7. Januar 2024 im Münchner Stadtmuseum.
Im Prinzip gibt es auch deswegen, also es läuft noch lang genug, es gibt einfach keine Entschuldigung, nicht zu gehen.
Und du holst jetzt bitte mal den Wein aus dem Kühlschrank, während ich überlege, wie steht denn die Zeit eigentlich? Wie viel Zeit
haben wir noch für ein Seitenstück? Wir reden jetzt einmal, wir gehen über zur nächsten Ausstellung.
Ja,
aber erstmal Wein.
Ich dachte, dass er zum Fazit wohl temperiert ist, aber...
Wie zum Fazit? Hä? Wir haben doch jetzt Fazit gemacht.
Nein, aber zum Wein am Schluss zum Fazit.
Naja, aber die Gläser sind fast leer. Flo hat überhaupt nichts mehr in seinen Gläsern. Okay, jeder nimmt sich eine Flasche und schenkt den anderen ein. Okay, Wein 1. Okay, das ist jetzt super sexy. Ich glaube, das müssen wir doch schneiden. Plör. Okay.
So, kurze Nachfüllaktion.
Genau, so. Wasser haben wir auch noch alle.
Zwei.
Gut.
So. Sieht
gut aus. Hervorragend. Wir sind alle versorgt. Ich brauche noch Wein 3, bitte. Genau, den Felix.
Yay.
Sehr schön. Genau, Wein 3. So. Nächste Ausstellung, letzte Ausstellung. Ha, Pinakothek der Moderne. Moment, ich muss erstmal meinen Wein wieder ordnen. So. Friedrich Seidenstücker. Wie ist der Titel der Ausstellung? Ich muss mal.
Leben in der Stadt.
Leben in der Stadt, genau. Ich zitiere auch von dort von der Website: Friedrich Seidenstücker hat gelebt von 1882 bis 1866 und erzählt zu den bedeutendsten Chronisten des Alltagslebens in Berlin der Weimarer Republik. Die Ausstellung sind Fotos, es sind über 100 Fotografien ausgestellt, es sind drei Räume, also relativ überschaubar, trotzdem sehr vielschichtig. Die Ausstellung läuft nur noch bis zum 24. September. Und ich gebe gleich mal vorweg den Schwabentipp. Sonntags kommt man für 1 € in die Pinakothek. Ne? Flo nickt schon.
Ja, absolut. Genau.
Gut, habe ich irgendwas vergessen zu sein, Stücker? Wie gesagt, 3 Räume, 6 Themen habe ich mir notiert. Möchte irgendwer von euch einsteigen?
Ja, also das erste Thema nennt sich passenderweise Menschen in der Stadt. Ich habe mir dann notiert, dass einmal dieses Diptychon an der U-Bahn-Station Krumme Lanke, ja, wo also drei einfach jugendliche Damen einfach abfotografiert sind, einmal irgendwie hinter ihren Jacken versteckt, einmal von vorne. Das fand ich schön, also die offensichtlich einfach für ihn passiert da aus den 1930er Jahren. Und dann natürlich einige Pfützenspringerinnen, die er fotografiert hat, und zwar schon Mitte der 20er. Und
tatsächlich
hatte Henrika de Bresson-Vibes.
Ja, ja, aber tatsächlich, und ich habe das dann nicht extra nachgeschaut, das berühmte Pfützenspringerbild von Cartier-Bresson ist, weil ich mich das beschäftigt habe, das ist von 1932. Das Place de l'Europe, Garcin.
Ich hätte gedacht, noch später sogar.
Ja, ich dachte auch, wäre es noch später gewesen. Friedrich Seidenstücker hatte sich offensichtlich einfach positioniert und ganz klar, es war ganz klar dieselbe Pfütze. Und ich weiß nicht, wie lange er da stand, aber wirklich, die haben gewartet, diese Leute. Ich musste halt nur eben schmunzeln, weil eben Cartier-Bresson dafür bekannt ist, aber eben Seidenstücker einfach ein paar Jahre vor. Aber das ist ja wieder auch die quasi unbekannte Gleichzeitigkeit. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Cartier-Bresson in Paris jetzt irgendwelche Bilder von Seidenstücker aus Berlin gekannt hat oder so.
Ich gucke jetzt mal, wer hier über die französischen Pfützen springt.
Ja.
Was ich halt lustig fand, war, dass gleich im ersten Raum, also ich habe zuerst die Ausstellung im Stadtmuseum gesehen und dann, glaube ein paar Tage später war ich bei Seidenstücker und ich fand, ich musste halt natürlich sofort wie an August Sander denken, weil es ja dieselbe Zeit ist. Und Sander macht ja doch sehr statische Porträts. Ja. Während sein Stück einfach wirklich diese Lebendigkeit der Stadt eingefangen hat, das fand ich einfach super sympathisch. Also ich fand seine Fotos einfach sehr nahbar, sehr nachvollziehbar. Auch eben gleich dieses Reinkommer-Foto mit den drei jungen Damen, die, glaube ich, alle unter einem Mantel stecken. Das fand ich so charmant. Ich fand, das war wirklich schöner Reinkommer. Du wusstest sofort, dass die Atmosphäre der Ausstellung passt.
Genau, die mittlere Jacke und
genau.
Also und das ist ja so eine Mischung aus eben im Prinzip ist es Street-Fotografie, also wie man es heute nennen würde, ist eine Mischung aus einer Street-Fotografie, also generellen Interesse raus und gleichzeitig aber auch einfach teilweise ein Reportageblick, aber teilweise auch nicht. Und was ich bei Seidenstücker sofort immer fand, also manche Bilder sind, also wie jetzt auch im ersten Raum die Arbeitslosenspeisung da in den 20er Jahren, das ist schon sehr ernüchternd. Aber ich finde, in vielen von seinen Bildern, und also nicht nur durch die Titel, aber es schwenkt halt auch schon ein gewisser Humor immer mit. Mhm. Ja. Und aber da ergeben sich zum Beispiel auch im ersten Raum, das fand ich super spannend, da gibt sich halt ich habe jetzt nicht geschaut, wie das kuratiert hat, aber da muss ich auch an der Hängung mal loben, da gibt es so ein Diptychon, da gibt es einmal eine Frau und daneben ist ein Kind und davor liegt ein schlafender Hund und sie verkauft aus dem Bauchladen irgendwas. Das sieht nach einem Abgang zu einer U-Bahn-Station oder so sieht es aus. Also etwas also wirtschaftlich, also und auch sozial ernüchterndes. Und direkt daneben, also Bild heißt Potsdamer Platz nach 1983, direkt daneben ist ein Bild, also der Hundemaler, wo eine Frau mit irgendwie zwei akkurat frisierten Pudeln sitzt und von diesem Porträtzeichner Hunde protestieren lässt. Und das allein von 1928. Bild heißt Hund, Foto heißt Hundemaler. Und einfach dieses, ich habe es dann für mich in meinen Notizen Hundediptychon genannt. Also diese clevere Erhängung, also wo Hunde eine zentrale Rolle spielen, aber wo gleich quasi entgegengesetzte soziale Realitäten abgebildet werden, fand ich also sehr spannend von ihm erfasst und auch sehr spannend gegenübergestellt.
Lustigerweise habe ich mir genau die beiden Bilder auch aufgeschrieben, auch mit dem Übertitel Kombi, weil ich eben auch die Hängung so schön fand. Ich musste bei der Frau am Potsdamer Platz, ich glaube, es war Nähzubehör, das sie da in ihrem Bauchladen verkauft, und das Kind versteckt sich so ein bisschen hinter ihr, und ich musste halt an Dorothea Lange denken und die My Grandmother, wo die Kinder sich ja auch hinter der Mutter verstecken. Genau. Was ich generell bei Seidenstücker spannend fand, sind die Details. Also die Bilder an sich, finde ich, sind vielleicht gar nicht immer so groß spannend. Also wenn man einfach nur so dran vorbeiflaniert, sind die wahrscheinlich vielleicht nicht so der Bringer, aber es sind immer Details, die ich spannend fand. Zum Beispiel im zweiten Raum, Arbeit in der Stadt hieß das, oder das war im ersten Raum das zweite Thema, Arbeit in der Stadt. Da gab es halt eine offene Droschke, wo halt der Droschenkutscher dann jemand durch die Stadt kutschiert, und da ist eine Scheibe zwischen dem Fahrer und dem Fahrgast, aber die Droschke ist halt offen. Aber du hast halt trotzdem diese Scheibe, du hast trotzdem diese Trennung zwischen dem arbeitenden Menschen, der halt hinten die Leute rumchauffiert. Das fand ich einfach, also das hatte ich noch nie gesehen, so dieses Gefährt. Ja. Und das fand ich bei vielen Bildern so, dass immer so kleine Sachen waren. Also zum Beispiel, da war ein Bild im Zoologischen Garten 1930 bis 40, weiß man wahrscheinlich, also viele Bilder waren nicht genau datiert. Das waren lauter Mädchen, die vor irgendeinem Gehege stehen. Also man konnte nicht mal sehen, was für ein Tier sie sich angucken. Du hast halt lauter Mädchen von hinten gesehen. Und die hatten alle, oder sehr viele hatten so kleine Rucksäcke auf. Und ich wusste jetzt nicht, ist das zum Einkaufen? Ist das jetzt weiblich konnotiert? Sind die auf dem Heimweg? Ist das ihre Schulranzen? Also es gab auch Täschchen. Also ein Rucksack hat mich wirklich überrascht. Also hätte ich jetzt einfach noch nicht verortet in die Zeit ohnehin.
Damals hätte man Tornister gesagt.
Ja. Nee, es waren keine Tornister. Es war wirklich so ein Rucksack, wie so ein Sack mit Schnüren dran.
Es wirkt so wie ein Ausflugsrucksack so.
Eben, also kannte er aber nicht. Bin ich einfach drüber gestolpert, das ist alles. Das meine ich. Also das waren in vielen Bildern war mal irgendwas, wo ich dachte, okay. Also,
generell die Details. Und zwar also immer, und das meine ich auch mit so ein bisschen humorvollen Blick. Also ich denke da gerade aus dem Bereich Berliner Wochenende, wo er so ein bisschen die Freizeitgestaltung, und da gibt es eben das eine Bild Wannseebad von 1930. Wo einfach eine Frau einfach in einem also relativ dezenten Badeoutfit irgendwie die Treppe raufgeht, aber einfach die Tatsache, dass sie quasi die Treppe an der linken Seite raufgeht und direkt links neben ihr ist ein Schild. Und bitte rechts gehen. Ja. Und das ist sowas von Absicht, und ich finde es so, ich habe mich halt einfach kaputt, ich hab so schmunzeln müssen, und das ist in vielen von seinen Details auch gerade.
Darf ich auf das Bild
Sorry.
Bei dem Bild ist mir nur aufgefallen, dass die Frau lange Hosen trägt. Es sind wenige Aufnahmen mit Frauen in Hosen.
Das habe ich, da habe ich, dieses Detail bitte rechts gehen, habe ich erst sehr, sehr spät gesehen. Und ich, was mich total, wie soll ich sagen, beeindruckt hat, genau das, vielleicht abgesehen von dem bitte rechts gehen Schild, weil die, vielleicht auch doch, das, genau das Bild könnte man, hätte auch heute sein können. Mhm. Ja. Also das, die Mode war super modern.
Ja.
Würde mich jetzt nicht verwundern, wenn das genauso heute auch gemacht werden würde, das Bild.
Es spricht nicht für eine lineare gesellschaftliche Entwicklung seit 1930.
Gut, Berliner Wochenende war auch generell, da war ich sehr zwiegespalten. Also es gab ein Bild, das war von 1953, das hieß Die letzten Badegäste. Das fand ich von der Komposition einfach fantastisch. Du sahst quasi nur einen riesigen Ausschnitt von einem Strand, also mit lauter Fußspuren drin. Du weißt, dass da die letzten 10 Stunden 1000 Leute durchgelatscht sind und oben in der linken Ecke liegt noch ein Pärchen.
Das war also wirklich schön gemacht. Das war
eine großartige Komposition. Ich musste halt an Toni Schneiders denken, den wir im Kunstfoyer gesehen haben, der ja auch immer so sehr grafische Kompositionen hat. Das fand ich toll. Andererseits war dann eben im Strandbad natürlich auch viele Frauen in Badeanzügen mit irrigierten Brustwarzen, mit Ärschen, die direkt in die Kamera gingen. Also das war so male-gazig, das ging mir so auf den Zeiger. Und es gab irgendwie 2 Aufnahmen von Tennisspielen, von einem tennisspielenden Paar. Ein Bildtitel hieß Ballgeflüster. Über die Titel haben wir vorher schon kurz gesprochen, bevor das Mikro an war. Wir wussten jetzt nicht, von wem die Titel kommen. Und bei diesem Ballgeflüsterbild siehst du halt einen Mann, der seine Arme über die Schultern einer Frau steckt, die die rücklings an einem Zaun steht. Und es kann eine Flirtsituation sein. Ich fand, es sah super bedrohlich und unangenehm aus.
Ja, aber es war ja ganz klar gestellt. Also ich und
natürlich, ja, aber das fand ich halt Ballgeflüster, are you kidding me? Alter.
Ja, aber ich eben, wie gesagt, also in den Schaukästen, es gibt die in jedem Raum, gibt es ja einen Schaukästen von Publikationen, in denen die Fotos verarbeitet wurden, und ich habe schon das Gefühl, dass er teilweise auch, also in der Fotoreportage gearbeitet hat, dass teilweise einfach auch die Textredakteure, also diese Bildtitel inszeniert haben.
Das ist irgendwie so Hör-zu-Stil, also es ist fürchterlicher Scheiß natürlich.
Ja, also das ist illustrierten Reportagen. Ja,
also gerade was da am herausragendsten im negativen Sinne war hier von 1949 Die vollkommene Ehe. Man sieht hier, man sieht ein Paar, Mann, Frau. Er sitzt so ein bisschen gelangweilt, blickt weg, hat den Ellenbogen auf dem Oberschenkel abgestützt und da rauft den Kopf dann wiederum. Sie ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, liegt so auf einer Bank, auf der er auch sitzt, an ihn angelehnt, aber so ein bisschen ermattet fast schon. Und daneben steht ein Kinderwagen und im Kinderwagen liegt irgendwie offensichtlich seine Aktentasche irgendwie drin. Keine Ahnung, was daran vollkommen sein soll, außer. Also,
ja, das. Dafür.
Wie auch immer. Also, da habe ich mich wirklich gefragt.
Und irgendwie, also manchmal, wenn einem eben dieser Humor oder der Male Gaze oder was auch immer so richtig auf den Zeiger geht, dann kommt ein Bild, wo du denkst, wow, das ist dann wieder großartig. Also, das ist auch in der Ecke Berliner Wochenende. Das war eine Gruppe von Mädchen an einem See. Also, du siehst halt ein paar Bäume und im Hintergrund siehst du den See und vorne liegen einfach Freundinnen vermutlich. Und in der Mitte, also, sie sitzen alle und in der Mitte steht ein Mädchen und es spielt Geige. Und eins der sitzenden Mädchen spielt Piccolo-Flöte. Das ist so ein wunderschönes Bild. Es ist so zärtlich und schön und überhaupt nicht voyeuristisch oder illustrierten Scheiß. Es ist einfach eine wunderschöne Szene, ohne jede Wertung. Die finde ich toll.
Und das ist auch das namensgebende. Das Bild heißt auch tatsächlich Berliner Wochenende. Ja. Das ist irgendwie das namensgebende Bild. Das und dann, was da links daneben hängt, das Bild Fahrvergnügen aus den 1930ern, wo ein älterer Junge ein Baby im Kinderwagen zieht und dann ist so einer Stange verbunden noch ein das Kind, was im Alter dazwischen ist, was dann auch an so einem Anhängerwagen ist, und der Ältere, das darf sich der Älteste, der dafür verantwortlich, der so ein bisschen mit hängendem Kopf, also quasi seine jüngeren Geschwister durch die Gegend zieht. Es ist teilweise und eben klar, teilweise eben diese leider eben Blicke der Zeit und teilweise dann eben diese zeitlosen Blicke, auch bei den anderen Kinderbildern teilweise.
Ja, das fand ich aber eigentlich, das trifft es ganz gut. Ich fand aber auch die Mischung eigentlich auch ganz nett irgendwie, weil natürlich, klar, der war auch in seiner Zeit, wie wir jetzt auch in unserer Zeit sind, und der hat es halt entsprechend fotografiert und das sehen wir dann halt. Aber auf der anderen Seite sind da einfach wirklich Bilder, die einem einfach ein wohliges Gefühl irgendwie geben in irgendeiner Form, weil es einfach schöne, anrührende Szenen sind, ohne...
Oder genau das Gegenteil. Entschuldigung.
Nee, ja, ist gut. Leg los.
In den Nachlasssachen seines Vaters. Da war ein kleines Kind, das in einer riesigen Hose steckt, die offensichtlich seinem Vater gehört hat. Und ich glaube, er passt in ein Hosenbein rein. Und das, die Hose geht ihm halt bis zum Hals. Also das Kind ist wahrscheinlich so 5, 6, 7. Das Bild ist von 1950. Wir ahnen, was mit dem Vater passiert ist. Und als ich da war, war eine junge Mutter mit einem kleinen Kind da. Und das Kind fand das Bild halt total lustig. Guck mal, der steckt in einer Hose. Und ich glaube, die Mutter wollte ihm jetzt nicht wirklich erklären. Ja, aber das liegt daran, dass der Vater im Zweiten Weltkrieg gestorben ist, weil... Ja. Und,
Aber das fällt halt wieder in die erste Kategorie, oder? Das war halt der Zeit geschuldet.
Ja, ja, aber
ich denke auch, dass das fast damals als humorig vielleicht gelesen werden konnte.
Ich glaube nicht, dass es humorig gibt. Aber ich weiß... Ja, also so wie das Kind schaut,
ich erinnere das Kind, als das sich gefreut hat.
Genau, das Kind hatte extrem gute Laune. Aber du weißt natürlich, hallo, es ist von 1950 und der Vater hat offensichtlich was hinterlassen.
Da habe ich mich aber wieder, das war wieder so ein Bild, wo ich mich gefragt habe, ist es, es muss wohl vom Künstler gewesen sein, weil er offensichtlich mehr wusste als aber wo ich mich gefragt habe, war das wirklich? Aber ja, muss.
Ja, aber dann andererseits gibt es eben auch solche Bilder, eben gerade bei den Kindersachen, da gibt es ein, zwei, zum Beispiel dieses, das nennt sich also Kinder in der Stadt von 1928, wo zwei Kinder quasi in so einer Fenstervertiefung sitzen, wo über ihnen hängt ein Schild, einfach geklebt in einem dreckigen Fenster, Laden zu vermieten. Und die Kinder sitzen eben, der eine Kind mit Mütze, weil so ein bisschen so Wintersachen, und lesen irgendwelche Zeitungen, irgendwas auf Papier. Und das ist gleich, klar, wenn man die Jahreszahl kennt, dann auch, aber ich fand das so, also einerseits, klar, Kinder beschäftigen sich, wie sie sich beschäftigen, aber dieses Laden zu vermieten, diese Kinder, die einfach, okay, das ist halt, was sie jetzt machen, was anderes irgendwie zum Spielen gibt es nicht. Das hat so eine, nicht deprimierend, aber so auch wieder, ich meine, ich habe es Adjektiv, ich benutze heute wahrscheinlich zu viel, ernüchternd tiefe Szene einfach drin, dieses, weil ja, mit diesem Laden zu vermieten und die Kinder, die da einfach nur so rumsitzen.
Ich hatte das gar nicht negativ empfunden, komischerweise.
Ich sah darin irgendwie so eine ungewisse Zukunft.
Ich habe einfach nur Kinder gesehen, die gelesen und dachte, auch schön, die lesen. Ja, vielleicht habe ich das Laden zu vermieten schön.
Laden zu vermieten, ja. Und ich fand dieses eben so, ja, eben so, wird der Laden noch, keine Ahnung, also das hat sowas, vielleicht auch jetzt wieder aus der Zeit geschuldet, weil ich ja jetzt aus den letzten Jahren, wenn man jetzt durch manche Innenstädte geht, wie viele so Geschäfte leer stehen oder so, oder manchmal teilweise das so sieht, was dann halt irgendwie nicht wiederkommt, weiß nicht, also bei Laden zu vermieten bin ich mittlerweile momentan irgendwie so ein bisschen vielleicht sensibel, aber
was aber, glaube ich, durchweg eigentlich so ein bisschen Feel-Good-Photography, wie man es mal so sagen will, waren doch die Begegnungen im Zoo eigentlich.
Ja, das natürlich.
Es war echt...
Putzig.
Ja. Also
tolle Tierfotografie, einfach sympathisch.
Genau, also vor allem, also die meisten von uns waren schon ein, zwei Mal im Zoo und das muss man auch so erstmal hinkriegen.
Ja. Also. Und anscheinend auch aus seiner eigenen Geschichte heraus war wohl... während seiner eigenen Ausbildung, also seines Studiums und dann seiner künstlerischen Ausbildung, auch selber oft gerne Gast im Berliner Tiergarten und hatte dann ab einer gewissen Zeit auch offensichtlich eine offizielle Fotoerlaubnis und war dann quasi einer der Chronisten des Berliner Zoos, Zoologischen Gartens in der Zeit. Da ist mir zum Beispiel, und das rekurriert jetzt so ein bisschen auf diese Puppen im Ausstellung, ist mir aufgefallen beim... Es gibt dieses eine Bild mit den zwei Elefanten, die durch eine Tür gehen. Da ist mir halt die Bemalung auf der Tür aufgefallen. Diese so leicht exotisch, irgendwie soll das jetzt indisch anmutend, aber halt auch schon so ein bisschen, ja leicht, wenn man es so sagen, also sagen wir so ehrlich, rassistische irgendwie
Darstellung. Ich konnte es auch nicht zuordnen, so was soll das sein? Soll das ein in Anführungsstrichen Indianer sein oder irgendwas Afrikanisches? Was ist das für ein Kopfschmuck? Eben, ich konnte es auch nicht identifizieren.
Ja, aber eben auch dieses, eben dieses... Man wollte irgendwie dieses wilde, ungezähmte irgendwie da darstellen. Was, und das fand ich dann, weil ich habe es auch so nacheinander geschaut, eben zuerst statt. Und ich fand es dann eben ganz gut, so an diesem Detail, so, ja, ja, okay, das geht ja ein bisschen auf die Thematik zurück. Was ich aber auch noch spannend fand, eben, was ja auch teilweise dann fast alles im Zoologischen Garten stattgefunden hat, ist eben der, ich, für mich, also letzte Bereich Fotofreuden, ja, wo er quasi andere FotografInnen, also und auch wirklich, muss man innen sagen, also ja, waren ja nicht wenige Frauen in den Bildern präsent, was ich sehr schön fand.
Und vor allem teilweise auch eine Frau mit einer riesen Kamera, die ungefähr irgendwie, keine Ahnung, 50 Zentimeter
groß war. Andere, ja, groß war nicht eine andere, sondern sich selber, muss man dazu sagen.
Ja. Und das fand ich eben, und dann musste ich dran denken, wenn man so heute über irgendwie InfluencerInnen und ihre FotografInnen so irgendwie immer sich heute irgendwie mokiert, was die alles machen, dann haben wir mir gedacht, so, also ehrlich gesagt, vor 100 Jahren sahen die Leute bei ihren Fotos, also auch, also Leute, die fotografiert haben, sahen auch alle dämlich aus. Und das Zweite ist halt, und sie haben sich auch, aber da waren auch solche Sachen dabei, wie irgendwie der Typ, der sich also enorm über die Brüstung lehnt und durch zu irgendeinen Kinder zu fotografieren und die Bilder schafft einfach Leica mit Entfernungsmesser. Ich habe ihn so kaputt gedacht.
Ja, das schließt sich irgendwie. Es war eigentlich ganz clever gelöst, am Ende das zu machen, weil das schließt sich irgendwie im Kreis dann zu.
Ja, aber auch die Reflexion über die eigene Tätigkeit selber.
Ja, ja. Erstens das, die Reflexion über die eigene Tätigkeit, aber auch sozusagen dann der, so wie wir es heute machen, wie wir es heute kennen, so viel anders. Vielleicht ein Stück weit extremer in der einen oder anderen Ausprägung, aber eigentlich,
ganz aber ehrlich,
ist das. Instagram-Boyfriends sehen wahrscheinlich immer noch genauso.
Ja, aber ich dachte mir auch so eben, auch der Typ, der seinen Kumpel, der irgendwie im Gitter lebt, am Mantel festhält, damit er irgendwie nicht drüber kippt, irgendwie während er ein Tier fotografiert, damit das irgendwie ohne Zaun drauf, ohne Gitter und ohne Zaun drauf. Und man dachte mir auch so, ganz ehrlich, anscheinend war es vor 100 Jahren auch das Gleiche. Also eben diese Reflexion fand ich schön, auch die Tatsache, dass er eben ein Selbstporträt von sich gemacht hat, wie er irgendeiner jungen Birke irgendwie halb so hoch, einen Meter hoch geklemmt, sich irgendwie klemmt und irgendwas fotografiert. Also er sagt, er hat in seinem humoristischen Blick sich selber auch nicht ausgelassen, das muss man ihm zugute halten. Also das, wie gesagt, manche Ausprägungen des Humors und des Blicks sind halt offensichtlich leider seiner eigenen Zeit geschuldet. Aber ich glaube, bei ihm genug menschliche Blicke zu sehen haben, um ihn jetzt da, also auch, was eben auch andauert, also auch eben, auch bei seinen Kinderporträts, also die auch einfach auf sich ernst genommen hat. Mhm. Also eins wollte ich noch erwähnen, dieses eine Kind auch im Zoologischen Garten, was am Zaun liegt, dieser eine Junge und der Schattenwurf von dem Zaun, wo das Gitter sich drüber legt, das ist ein ganz tolles Bild. Ich finde, ich habe schon das Gefühl, er hat seine Sujets, seine fotografischen Subjekte ernst genommen.
Ja.
Und dass er gewisses, sagen wir mal, positives Menschenbild aus seiner fotografischen Tätigkeit springt.
Sounds like a Fazit to me.
Ja, also ich habe die Ausstellung wirklich genossen. Ich fand es gut, ich fand es spannend. Bis Ende September noch.
Bis 24. September.
Einmal kurz gerne auch mit Verbindung was anderen. In der Pinup-Krieg der Moderne läuft einiges anderes, was auch gerade nicht unspannend ist. Tipp, wenn man schon mal dort ist, unbedingt Friedrichseidenstücke auch noch sich die Zeit nehmen. Definitiv.
Ja. Ja, absolut.
Nee, absolut. Also es gibt auch durchaus aktuell noch ein paar andere Sachen, aber deshalb auch hier, wenn es noch extra Motivation braucht, aber die braucht es nicht, deshalb Seitenstöcke anschauen.
Genau, geht mir ähnlich. Ich mach's kurz, 2 Daumen hoch, reingehen. So.
Die Weine fällt mir super schwer.
Ich finde die auch wirklich alle gut. Ich würde die alle trinken. Ich könnte jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich, also ich gebe zu, ich habe einen kleinen Spitzenreiter, aber die anderen sind ganz nah dahinter. Ja. Okay, ich hau's jetzt raus. Also ich finde den dritten am spannendsten, aber vielleicht auch einfach so, weil er so rund ist, weil er eben, wie du vorhin schon gesagt hast, am konsequentesten, der kommt halt rein und man weiß, was er will.
Ja.
Aber ich würde alle drei gerne
austrinken. Also ich finde, es ist konstant, ein konstantes Niveau. Das gibt und nimmt sich nicht viel und ich weiß gar nicht, ob jetzt unbedingt irgendwelche Reihenfolgen.
Nee, müssen
aber ich glaube, ja, also vermutlich, also das, was Anke auch sagt, der dritte hat was, der ist in sich am geschlossensten, den kann man irgendwie am. Ja, aber auch, ich meine, klar, andere Weine, die so ein bisschen.
Eben, also ich finde, der Zweier ist halt so ein bisschen.
Ein bisschen Sträuben haben
genau,
ja auch was
genau, Spannendes. Sträuben ist ein schönes.
Ich finde. Je länger ich es trinke, desto mehr komme ich eigentlich wieder auf den ersten zurück, weil der erste, der hat so eine Spritzigkeit, die ich eigentlich gerade super gern habe jetzt im Moment gerade irgendwie. Und die
jetzt zwei, bei den Temperaturen, ja.
Ja, und der 2 und 3, die erzählen eine ähnliche Geschichte. Der 3 ist ein Stück weit konsistenter einfach. Der 2 hat vielleicht auch ein paar Qualitäten, die der 3 nicht hat und umgekehrt. Mhm. Aber irgendwie so, ich neige mich gerade Richtung 1, aber ganz ehrlich, die sind alle auf sehr hohem Niveau und alle eigentlich super.
Ja, aber stimmt, jetzt wo du es gesagt hast, also der 1er ist wirklich sehr klar, er ist sehr straight, er kommt während der dritte eben, jetzt bin ich doch wieder beim Kuschelwein, das Felix schon vorher gesagt hat, aber den 2er finde ich gerade super spannend, weil er eben, der ist halt so ein bisschen zickig, der weiß nicht so ganz aber genau, was er will, aber genau das finde ich ihn gerade super reizvoll.
Deswegen traue ich mich jetzt auch gar nicht so die Reihenfolge zu setzen, weil die einfach alle in sich was haben, was halt für, worauf man jetzt halt gerade Bock hat. Also es bleibt dabei, also wenn der ursprüngliche Plan funktioniert hätte und wir die alle im Winter getrunken hätten, dann wäre es vielleicht Ecke einfacher gewesen.
Geht aber auch bei 30
Rotwein. Grad. Es geht aber auch, also ich meine, alle kamen in die Temperatur, also bis auf die Tatsache, dass sie jetzt zwischendurch einfach eine Ecke zu warm waren, aber jetzt, wo wir sie kurz gekühlt hatten und nochmal getrunken haben, finde ich, also es ist jetzt nicht mein, glaube ich, es ist jetzt nicht mein Favorit als Sommerwein-Thema, aber man kann es auch oft nicht als Sommerwein trinken. Aber ich sage einfach vielen Dank an die Anke für die Auswahl des Weinthemas. Das war ein gutes Weinthema und ich möchte aber da jetzt auch gar keine. Und ich glaube, wir haben uns ja auch dann teilweise in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit auch von irgendwelchen Rankings verabschiedet.
Genau,
okay. Lösen wir einfach auf.
Jo.
Nummer 1.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist meiner, aber ich weiß es nicht. Ja, es ist meiner. So, ich hatte mir ein Flutweinpaket von Josten und Klein gegönnt. Das war eine 6er-Kiste und ich konnte mir nicht aussuchen, was drin ist. Ich glaube, es waren 3 rote und 3 weiße. Das ist ein Pinot Noir, Josten und Klein Schiefer. Pinot Noir von 2017, 13% und wenn ich ihn jetzt google, kostet er um die 13 Euro.
Oh.
Ja.
Nicht schlecht.
Qualität für dich.
Nicht schlecht.
Ja.
Also Nummer 2 war meiner. Weingut Burggarten, Waldpforzheimer Spätburgunder, also auch ein Pinot Noir sozusagen. Aus 2019, 13,5% Volumenprozent. Ja, also ich glaube, wenn ich ihn jetzt google und ich weiß nicht mal, was ich genau bezahlt habe, aber man kriegt ihn, glaube ich, noch im A-Wein-Shop für 21 Euro.
Nice.
Ja.
Genau, Wein Nummer 3 war meiner und das ist ein 2019er A-Frühburgunder, Goldkapsel trocken.
Frühburgunder?
Von der Winzergenossenschaft Weinschoss Altenahr. Was also laut Eigenaussage die älteste Winzergenossenschaft der Welt ist, seit 1868. 13,5% alkoholisches Volumen. Und damals gekauft für 19,80 Euro direkt im Onlineshop der Winzergenossenschaft. Der aktuell, das ist jetzt der 2019er, aktuell gibt es den 2020er Jahrgang für denselben Preis dort zu erwerben. Frühburgunder hatte ich dann extra nochmal nachgeschaut. Ist
ich wollte gerade fragen.
Genau, es ist eine natürliche Mutation des Spätburgunders, die eben 3 Wochen früher reif ist. Deswegen gibt es diese, also im Prinzip frühreifer Pinot Noir. Ah. Nein, aber...
Also 3 Spätburgunder, genau. Interessant.
Genau, ja. Also...
also, nee, ganz spät.
Genau. Ja, also, fast spät. Ja,
aber halt einfach unbesehen gekauft und jetzt auch unbesehen getrunken und für angenehm befunden.
Ich glaube, man kann roten A-Wein trinken. Wow.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder mit neuem Wein und neuer Kunst. Geht Kunst gucken. Bis dann. Ciao.
Ciao.